Herzlich willkommen zum ersten Frankfurter Küchengeräte-Podcast. Mein Name ist René, ich stehe heute am Mixer, außerdem mit dabei am Thermomix der Dennis.
Servus.
Und am Sandwich-Toaster der Basti.
Gute.
Ja, wir könnten auch über Fußball reden, aber ich denke, Teile unserer Ausführungen würden die Leute da draußen verunsichern, oder?
Ja, da sagst du was Gutes. Ja, auch ich sag mal so, es soll ja auch ein bisschen Abwechslung reinkommen und dieses Gedöns, wir könnten ja jetzt hier wieder alles erzählen, was wir die letzten 202 Folgen hier erzählt haben, so ungefähr. Und es wird ja sowieso auch wieder nichts bringen, in Anführungszeichen. Es ist schade, es ändert sich nichts, es ist immer dasselbe Mist und ja, ich könnte mich jetzt in Rage reden, aber das überlasse ich jetzt mal dir und Basti.
Naja, eine Sache hat sich ja geändert. Basti hat sich ja immer beschwert, dass wir ja keine Verletzten haben und mit der Anzahl der Beschwerden hat auch die Anzahl der Verletzten zugenommen.
Ja, es tut mir leid, ich habe es gejinxt. Habe mich heute auf Twitter schon entschuldigt mit Chris, der das auch schon getwittert hat und habe ein kleines Hasenbild dazu gemacht, um mir ein bisschen positive Sachen hier reinzubringen. Aber wie du schon gesagt hast, ich würde eigentlich gar nicht so gerne über die Eintracht reden, sondern wir können ja hier über die Vorteile vom Nicer Dicer und dem V-Hobel berichten. Haben die Zuhörer auch, glaube ich, mehr davon, als wenn jetzt die Leute zum 100. Mal zuhören, wie ich vollgesoffener Spast Kaderplanung und positionsfremde Spieler sage. Also von daher bin ich ähnlich ratlos wie der Dennis, was man dazu sagen kann, außer dass die Eintracht an dem Tag überhaupt keinen Spirit auf den Platz gekriegt hat und Leverkusen das mehr oder weniger im Vorbeigehen hier ihre Krise sich ein bisschen rausspielen konnte, was so ein bisschen enttäuschend war, weil ich Leverkusen bei aller Ballsicherheit und bei allen technischen Fähigkeiten, die diese Spieler von Leverkusen haben, was man trotzdem sehen konnte, jetzt auch nicht ihren besten Tag hatten. Also ich habe das Gefühl gehabt, Leverkusen, die hatten ja glaube ich auch irgendwie 9 Spiele, Pflichtspiele irgendwie nicht gewonnen. Das hast du denen schon ein bisschen angemerkt und ich glaube, eine Mannschaft, die da ein bisschen wacher und ein bisschen aggressiver und ein bisschen selbstbewusster ist, die kann hier zu Hause auch gewinnen. Aber an dem Tag konnten wir vom Gewinnen gar nicht sprechen, weil an den Grundtugenden wie Einstellung und Selbstvertrauen hat schon gefehlt. Ich glaube, Aigner hat das sogar nach dem Spiel auch im Interview gesagt, dass man nicht das Gefühl hatte, dass hier auf dem Platz jemand war, der gewinnen wollte. Was für mich auch schon wieder sich in diese Aussagen einreiht, die echt frech sind. Wo sind wir denn hier? Also wir können ja immer über irgendwelche kleinen taktischen Sachen sprechen, aber wir müssen ja bei der Eintracht hier schon langsam bei den Basics anfangen zu sagen, ja, wir wollen heute das Spiel gewinnen. Ja, was wollen denn, was geht's denn im Fußball? Was wollen denn sonst?
Also da mal eine kleine Hörerempfehlung an dieser Stelle. Ich bin ja durch den Max vor ein paar Folgen darauf aufmerksam gemacht worden, dass hier die Jungs von der Bundesliga, gehört hier zu diesem, Rocket Beans, genau, dass die ja auch eine Audioversion anbieten, die habe ich mir die Woche dann mal angehört und da war der Herr Neurohrer zu Gast und er sagte, und das trifft ja exakt das, was du auch gerade aufgeführt hast, Basti, wenn ich als Trainer in das Spiel gehe und sage, mein Ziel ist nicht zu verlieren, dann habe ich das Ding eigentlich schon abgegeben, weil ich mir von vornherein schon die Erklärung liefere, warum es am Ende nicht funktioniert mit dem Gewinn. Das heißt, wenn ich nicht in jedes Spiel reingehe mit dem klaren Ziel, dieses Spiel jetzt auch in irgendeiner Form zu gewinnen und sei es jetzt einfach durch so ein dreckiges 1-0, dann mache ich schon von vornherein was falsch. Und das ist ja das, was wir von Spiel zu Spiel tun. Wir sagen immer wieder, wir wollen nicht gewinnen, sondern wir wollen möglichst wenig Tore kassieren. Ja.
Aber der Basti hat es ja schon richtig gesagt, wenn wir daran anfangen müssen, ne, mit so eine, das ist ja der absolute Wahnsinn, wenn wir überhaupt über sowas nachdenken hier, ich hatte auch irgendwas gelesen, ja, man sollte vielleicht im Trainerstab wieder einen größeren Wert auch auf einen Sportpsychologen legen, da denke ich mir, sag mal, seid ihr total verrückt schon wieder, ja, klar, es gehört auch heute irgendwie dazu, es ist modern, auch die Abteilung natürlich mit einem Spezialisten abdecken zu lassen, aber auch ein Armin Fee als Trainer sollte es hinbekommen, normalerweise die Truppe so einzustimmen, dass nicht da rausgegangen wird und gesagt wird, oh je, hoffentlich kriegen wir heute keine Packung von 10 Dingern. Mhm. Klar spielst du gegen Leverkusen und nochmal, um auch auf das Spiel nochmal zurückzukommen, ich fand, klar hat Leverkusen von Anfang an das Spiel eigentlich gemacht und wir kamen nicht rein, aber natürlich dann auch so eine Scheiße wie, und so muss man es wirklich sagen, wie das, was passiert ist vor dem 1-0, diese Spielerei, ich glaube, erst Radetzky spielt schon eng auf Abraham. Abraham spielt gerade so zurück, dann wird nicht der Ball auf die Tribüne gejagt, sondern dann wird noch ein gefährlicherer Pass auf den Medojevic gespielt, der, anstatt er dann auf die Tribüne das Ding jagt, nein, er versucht das läuferisch auszumachen, technisch gegen Spieler, wo man wirklich sagen muss, okay, bist du denn des Wahnsinns, da überhaupt ins 1:1 zu gehen? Und ja, dass dann natürlich so diese ganze Folge, ihr habt es ja auch alle gesehen, es ist einfach dann schade und sowas verunsichert natürlich ungemein. Du hast ein richtig beschissenes Tor bekommen, dann ist 2:0 dann auch noch abseits, klar, war auch wieder sowas, wo man sagt, ärgerlich, aber das verunsichert natürlich so oder so ungemein. Anschlusstreffer und so weiter. Basti hat es auch, wir hatten eben gerade kurz vorher auch schon mal gesprochen, so richtig, die Mannschaft hat selbst nach diesem Anschlusstreffer eigentlich nicht wirklich an sich geglaubt. Da wurde er sich groß aufgeregt über dieses, über die Minute oder zwei, die der Schiedsrichter hätte nachspielen können. Blöd, dass er da einen Angriff abpfeift, aber im Großen und Ganzen kann es daran nicht liegen. Und ich muss wirklich sagen, wenn wir bei den Grundtugenden wieder anfangen müssen, dann muss man doch überlegen, wenn wir hier Spieler oder auch ja Charakterspieler, hat man auch schon öfter gesagt, bräuchte man vielleicht doch dann jemanden als Kapitän, der das eher machen kann, oder der Trainer. Aber so kann es eigentlich nicht sein, dass wir jedes Mal dann jetzt wieder sagen, okay, wir müssen ganz vorne anfangen.
Ja, aber darauf scheint es ja irgendwie drauf hinauszulaufen, dass wir das Thema immer wieder, dass wir da bei diesen Basics irgendwie anfangen müssen, ja. Und das ist ja das, also ich verstehe es ja nicht, weil die Mannschaft hat sich ja im Vergleich zum letzten Jahr an vielen Positionen überhaupt nicht geändert. Ja, warum ist auf einmal da dieses Loch?
Ja gut, aber dieses Loch hatten wir ja teilweise in der letzten Saison auch schon mit diesen ganz komischen Auswärtsspielen in der Rückrunde. Da hat sich das ja schon angedeutet, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist. Ich erinnere mich noch, wie wir in Mainz verloren haben. Letztes Jahr unter Schaf auch. Also es ist ja im Endeffekt fast dieselbe Situation. Du hast manchmal Sachen, in Ingolstadt hat es ja angefangen, wo man sich gar nicht erklären kann, wie man so eine Einstellung an den Tag legen kann. Und es zieht sich jetzt durch. Und gegen Leverkusen war es ganz genauso. Da fehlt dann auch das Zutrauen. Und dann kommt jetzt, was der Dennis vorhin angesprochen hat, ja, der Herr Fee will jetzt den Logen ein. Was weiß ich was. Ich habe manchmal das Gefühl, der Fee er denkt selber, dass er für gar nicht zuständig ist, sondern er sagt, gut, Kaderplanung, Manager, Einstellung in der Mannschaft, Psychologe, Taktik oder ist die Mannschaft dann selber, was macht er denn? Also ist er auch für irgendwas verantwortlich oder außer für Wechsel in der Halbzeit?
Schlechte Pressearbeit.
oder nach dem Spiel sauer zu werden, ja. Zu sagen, ja, ich kann die ganzen Social Media Sachen nicht verstehen. Was ist denn seine Aufgabe oder das Einzige, was ich von ihm im Gedächtnis behalten habe, von dem Spiel ist, wenn unser Castaños sich verletzt, dass er Chandler bringt, wenn wir zurückliegen. Wo ich mir denke, boah, schwierig. Hat vielleicht taktisch Sinn gemacht, wenn er sagt, gut, Chandler, geh auf die 10 und der, du wechselst dann im Spiel, verschieben sich, glaube ich, 3 Positionen. Dann geht Hasebe geht von rechts, Verteidiger geht auf die 6, Chandler rückt 1 vor und Meier geht komplett in die Spitze. Da hast du 3-4 Positionen verändert schon durch einen Scheißwechsel, anstatt einfach einen anderen Stürmer zu bringen. Und ich habe das Gefühl, Fee, ja, ich weiß nicht, wir sind ja heute im Dings-Podcast, ich habe das Gefühl, vielleicht hilft echt nur noch der V-Hobel, ich habe keine Ahnung. Oder wir müssen Chefkoch Toni als Trainer verpflichten, weil ich kann es, mir fällt teilweise echt nichts mehr ein. Und dieser Slapstick, den der Dennis angesprochen hat vor dem 0-1, den habe ich leider erst im Fernsehen gesehen. Danach diese Aneinanderreihung von Fehlern. Ich war zu dem Zeitpunkt im Stadion, war ich mir einen Äppler holen. Und muss sagen, ich kam in den Block zurück und hab's gar nicht mitgekriegt, dass ein Tor gefallen ist. All dieweil Leverkusen auch irgendwie gar keine Stimmung gemacht hat, was auch wieder einer meiner Lieblingsvereine ist, wenn die hier mit 200 Leuten anreisen. Ich habe nicht mal gehört, dass die Auswärtsfans gejubelt haben. Also ich kam zurück, hab gedacht, alles ist super, wollte mit meinem Apple-Anschluss. Auf einmal gucke ich auf die Anzeige, da steht es 0-1. So, was ist denn jetzt? Und so, also dieses Spiel ist dann aber auch so weitergelaufen. Der Dennis hat es auch schon gut angesprochen, dass nach diesem glücklichen 1:2 selbst da ist irgendwie kein Ruck durch die Mannschaft gegangen. Und wenn du siehst, dass die Eintracht selbst so ein Spiel noch unentschieden gestalten kann, wenn Aigner das Ding reinhaut und nicht irgendwie vollspannen, wie so ein 90er-Jahre-Spieler, unüberlegt vollspannend draufhaut.
Und er hatte ja 2 von den Dingern.
Ja, eben. Dann können wir sogar dieses Scheißspiel hier noch irgendwie positiv gestalten. Und das regt mich dann noch mehr auf, wenn du das überlegst, wenn das schon fast gereicht hätte. Was hätte denn gereicht, wenn wir irgendwie mit Brust raus auf den Platz gegangen wären und hätten echt gegen Leverkusen gewonnen? Ja, aber was hätte Fahrradkette? Wir sind jede Woche sagen, stell mal vor, wir hätten da gewonnen, stell mal vor. Die Einzige, die es machen, ist die scheiß Hertha. Es tut mir leid, ich sage jede Woche scheiß Hertha, aber die gewinnen gegen Hoffenheim ohne einen einzigen Torschuss. Und da macht der Dings noch ein Eigentor und die sind jetzt 4. Das ist, ich finde es so ärgerlich, wenn ich sehe, was die anderen machen. Und ich habe jetzt echt Angst vor den nächsten Wochen.
Ich würde gerne nochmal auf dieses Thema kurz zurückkommen, was du gerade eben gesagt hattest, mit von wegen Fee scheint sich irgendwie für nichts verantwortlich zu fühlen. Ich hatte gestern diesen einen Tweet, wo ich mich über diesen Auszug aus dem Videotext vom SGE-Gon so ein bisschen aufgeregt habe, wo Fee gegenüber der Frankfurter Rundschau gesagt hat, von wegen der Kader ist nicht breit genug aufgestellt. Ja, wer außer ihm ist denn bitte für die Kaderplanung verantwortlich? Also er muss doch sagen, was er haben will. Er muss doch sagen, welches System er spielen will. Oder er muss halt eben sein System auf die Mannschaft anpassen. Aber dafür ist er ja definitiv nicht der Richtige, sondern er braucht ja Spieler, die in sein System passen. Also irgendwie finde ich dieses ganze Konstrukt mittlerweile so dermaßen abstrus.
Es nervt auch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, sorry, ich habe ja eigentlich am Spieltag getwittert, ich will jetzt positiv sein, habe dieses Video da verbreitet, wo der Lehrer seine Schüler lobt. Aber ich kann es nicht, weil er nervt mich. Weil er nervt mich wirklich. Er macht, soll er sagen, was los ist. Aber immer dieses, was du eben angesprochen hast, es ist immer was anderes. Ja, plötzlich, erst hatten wir keine Verletzten, so, jetzt sind sie verletzt, jetzt ist der Kader plötzlich nicht breit genug. Plötzlich hat er mit der Planung, hat er scheinbar nichts zu tun gehabt, ist er hier erst am dritten Spieltag angekommen oder was? Nee, es war die ganze Zeit klar, dass er kommt. Er konnte sich aussuchen, er konnte absegnen, ob wir Gacinovic holen und dafür Inouye abgeben. So, es konnte er absegnen. Wenn er das sieht, dann müssen wir Gacinovic, müssen wir zum RSV ausleihen, wenn wir keine U23 haben, oder wir müssen halt noch einen holen. Aber sich jetzt hinzustellen, ja, wir haben keinen für links außen, das kann doch ein Verantwortlicher, der in so einer hohen Position ist, nicht ungestraft sagen, dass da jemand mal nachfragt und sagt, ja, das ist doch eure Schuld. Du hast jetzt die ganze Zeit fast alle Spieler zur Verfügung gehabt und trotzdem spielt Inovski da, dann spielt der da und wenn irgendwas ist, dann wechselst du Chandler für Castaños ein. Es tut mir sehr leid. Dann hätte ich vor der Saison auch Cutlets abgeben können. Geben wir jetzt im Winter ab, ist auch verschoben. Das machen
wir jetzt. Aber das verstehe ich doch auch nicht. Cutlets geben wir im Winter ab. Der hat doch noch Vertrag bis zum 31.12. Warum ist der nicht auf der Bank? Warum spielt der da nicht, wenn uns ein Stürmer aus?
Keine Ahnung. Aber warum geben wir ihn überhaupt im Winter? Warum haben wir ihn nicht im Sommer dann schon abgegeben? Wenn dieselbe Mannschaft nimmt ihn doch jetzt, hätten wir wahrscheinlich sogar 500.000 Euro mehr gekriegt und hätten jemand anders holen können für das Geld. Aber wir haben unser Hauptgeld diesen Sommer für Gacinovic ausgegeben. Ich glaube, der war zum ersten Mal im Kader überhaupt, oder?
Ja, also, ja.
Und,
aber auch nur, weil ja Flum wegen Kopfschmerzen gefehlt hat. Und ich glaube, Reinhardt war ja auch, hat ja auch eine leichte Blessur noch. Also ansonsten wäre Gacinovic garantiert nicht auf der Bank gewesen, das Wochenende.
Super, aber dann, wenn ich doch weiß, der hat doch beklagt, ja, wir haben nicht so viel Geld wie die anderen und wir müssen cleverer haushalten. Da hole ich für den Hauptbudget, hole ich dann so einen Stürmer, der so auf Perspektive aus ist. Und macht dann sonst nichts. Also so ein Transfer kann sich vielleicht, keine Ahnung, Schalke oder Wolfsburg erlauben, die sagen, wir holen uns für 2 Millionen einen Bankdrücker, der sich dann in Ruhe entwickeln kann. Und wir haben nicht mal einen U23, was ich eben schon gesagt habe, wo der sich entwickeln kann. Da muss man ihn verleihen. Was soll der Marvin, hat es, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal gesagt, das Einzige, wo der wahrscheinlich läuft, ist auf der Zeile mit seiner Freundin und sich neue Klamotten kaufen. Aber wo soll er denn die Wettkampfhärte herkriegen, die viel von ihm fordert? Und wo sollen denn die ganzen anderen Spieler das herkriegen? Und Wie kann er denn aber auch jetzt verletzen sich viele Spieler. Und das Erste, was ihm einfällt, ist anzumerken, unser Kader ist nicht breit genug. Da würde ich, wenn ich einer von den Spielern wäre, die trotzdem noch da sind und vielleicht reinkommen könnten, da würde ich auch sagen, ja, vielen Dank auch, du scheinst ja sehr viel Vertrauen in mich zu haben. Also, da sind wir wieder bei diesem Thema. Was macht er denn? Der kann doch den Kader, den er selber zusammengestellt hat, mit Spielern, mit denen er arbeitet, kann er doch nicht jetzt schon den Spielern absprechen, zu sagen, ja gut, hier sind ein paar verletzt, aber ihr, die jetzt hier noch im Kader aussehen oder auf der Bank sitzen, ihr könnt mir mit Sicherheit auch nicht helfen. Das motiviert die jetzt auch nicht.
Ja, absolut.
Sowas also, kannst du doch intern im Winter ansprechen und sagen, hier Hübner, der und der hat mich jetzt in der Hinrunde nicht überzeugt, den müssen wir, wenn du einen Abnehmer findest, müssen wir den abgeben. Das kannst du alles intern machen, dass weder der Spieler es mitkriegt, vielleicht kurz vor dem Spieler dann auch sagen, natürlich, aber nicht in der Presse und nicht den Fans, sondern zu sagen, ja, ich habe Vertrauen in meine anderen Jungs, die jetzt reinkommen. Und aber was der Fee macht, der rettet mit diesen ganzen Aussagen, nach Aue hat er auch schon so einen Kram gesagt, von wegen, ja, fragen Sie doch die Mannschaft. Er rettet im Endeffekt seinen eigenen scheiß Arsch damit immer.
So
er,
ist es.
Er sucht doch einfach nur Ausreden, dass keiner ihm was anlassen kann. Eintracht hat kein Geld. Der ist doch deswegen von Eintracht weggegangen und jetzt ist plötzlich doch alles gleich, oder was? Warum ist er dann überhaupt zurückgekommen? Warum
ist er dann auf dieses
kurzfristige Denken? Hätte sich mit seiner Musikjacke, was weiß ich, ein Detroit Motown Festival anschauen sollen, aber soll uns in Ruhe lassen und hier einen Trainer hinkommen lassen, der hier mit den Voraussetzungen zurechtkommt, der sich nicht immer über irgendwas beklagt, um seinen eigenen Arsch zu retten und der, keine Ahnung, mir den Eindruck macht, wie einer, der Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, ich habe das Gefühl, er weiß selber nicht, was er macht. Er ist so ein Trainer, so, ja, wenn es klappt, dann läuft's und dann stelle ich mich hier hin, aber ansonsten bin ich ein Grandler und bin sonst irgendwas und arbeite hier mit meinem Charme. Ich will einfach jemanden haben, der hier mal ein bisschen Autorität vermittelt und sagt, so, wir machen das jetzt so und es klappt schon und wenn es nicht klappt, dann habe ich halt Pech gehabt. Aber nicht dieses von wegen, ich beschwere mich über jede Pisse und die Eintracht beschwert sich jede Woche, habe ich das Gefühl, auch über die Fans, was ich am allerdreistesten finde, weil ich finde, dass die Fans eigentlich und gegen Leverkusen eigentlich auch jetzt, da wurde nicht gepfiffen, die eigentlich auch, und wir haben es ja letzte Woche gesagt, wir fahren mit 6.000, 7.000 nach Hoffenheim, nach Mainz werden jetzt auch wieder viele fahren, obwohl jeder von diesen Leuten weiß, mich inklusive, ich habe mich schon wieder überreden lassen, auf so ein Schiff zu gehen, da 3 Stunden hinzufahren, um genau zu wissen, dass ich nach 70 Minuten zur S-Bahn laufe und es steht 3-0 für Mainz.
Ja, wenn wir Glück haben, steht es nur 3-0, ich befürchte da ja noch ganz andere Dinge. Ich würde jetzt mal ganz dreist die Vermutung in den Raum stellen, wir müssten vielleicht nicht nur Spieler wechseln im Winter, sondern wir müssten vielleicht auch drüber nachdenken, den Trainer zu wechseln, oder? Machen wir mal die Trainerdiskussion auf.
Können wir gerne aufmachen. Wir haben ja vor ein paar Wochen schon gesagt, ich habe es heute aus Spaß getwittert, weil Zorniger ist ja entlassen worden. Von mir aus kann der Armin Fee zu seiner Herzensliebe Stuttgart gehen, da muss er vielleicht nicht mehr so viele Hände schütteln, weil gar keiner mehr mit ihm redet. Und wir holen einfach Lucien Favre und dann starten wir vielleicht mal irgendwas, was wahrscheinlich nicht passieren wird, aber ich muss auch sagen, du hast recht, wir müssen jetzt mal abwarten, wie die nächsten Wochen laufen, aber ich sag dir, wenn wir aus diesen 2 Derby-Wochen, wenn wir da nur 1-0 oder 1 Punkt holen, dann müssen wir echt drüber nachdenken, weil wenn die Mannschaft jetzt keine Einstellung zeigt, gegen Mainz und gegen Darmstadt, und wenn die Mannschaft uns das antut, zu Hause gegen Darmstadt nicht zu gewinnen, dann weiß ich aber auch nicht mehr weiter, weil davor habe ich gar keinen Bock da drauf. Überhaupt nicht, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich befürchte das, weil Darmstadt kommt hierher, die haben nichts zu verlieren, die spielen einen ganz ekligen Fußball und wir haben gesehen, wie schwer wir uns gegen Augsburg getan haben und wir sehen, wie schwer Armin Fee sich da wie schwer er sich damit tut, gegen so Mannschaften eine Lösung zu präsentieren und ich, ganz ehrlich, du hast es eben angesprochen, in Mainz kann man auch Schlimmes befürchten, weil Mainz hat leicht schlechteren Kader als wir, sag ich mal. Aber die haben Spieler und die haben einen Trainer, die geben an dem Tag, und ich weiß jetzt schon, die geben nächsten Samstag Vollgas. Und wenn wir es nicht schaffen, dagegen zu halten, mit Einstellung und auch mit Kampf und mal am Brust draußen zu sagen, wir sind die Eintracht, hier sind 6.000, 7.000 Leute mitgefahren, wir wollen denen auch was präsentieren. Wenn die Eintracht das nicht schafft und wieder in ihr komisches Muster verfällt, von wegen, wir werden so schnell nervös und gleich geht der Kopf nach unten und wenn hier 3-2-Kämpfe hart geführt werden und es steht 0-1, dann fällt ja alles auseinander. Dann befürchte ich tatsächlich, dass Mainz mit ihrer spielerischen Klasse, die sie diese Saison auch noch nicht so krass gezeigt haben, aber mit ihrem laufintensiven Spiel und mit ihrer Einstellung, werden die der Eintracht den Schneid abkaufen, wenn wir nicht drastisch was ändern.
Ja, das ist also dieses ganz große Thema, diese Einstellungsgeschichte. Ich meine, das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass wir das vermängeln. Das ist ja ein
Armutszeug.
Ja, also
Einstellung ist das allerletzte, woran es hapern sollte. Man kann immer sagen, gut, die Qualität reicht an der einen oder anderen Stelle nicht. Und wir müssen ja ganz ehrlich sagen, wir sind ja keine Mannschaft, die Leverkusen weghauen kann. Da sind Spieler, die sind doppelt so gut wie unsere. Das hast du allein schon gesehen, wie die den Ball stoppen und alles. Klar, aber das kann man dann nur als Ausrede benutzen, wenn wenigstens alles probiert wurde. Und das ist nicht so. Sorry, ich wollte euch jetzt auch gar nicht ins Wort fallen. Ihr seht ja schon, ich bin
in Rage.
Guten Vorsätze schon wieder über Bord geworfen, dass ich positiver werden will.
Wie willst du denn positiv werden? Ich habe vermieden, nachdem das Spiel rum war, habe ich den Fernseher ausgemacht, habe mir das ganze Wochenende keinen Fußball angeguckt, habe bis zum heutigen Morgen keinen einzigen Bericht gelesen. Das Einzige, was ich mitkriege, waren diese Twitter-Geschichten, wo ich schon irgendwie einen Puls von irgendwie einer Raketenstart hatte. Ja, ich habe mir vorhin aus welchem Grund auch immer nochmal diese 6,5 Minuten Zusammenfassung auf Sky gegeben, also Kombination aus Sky-Kommentator und dieser Zusammenfassung dieses wahnsinnig schlechten Spiels vom Wochenende, was einen ja schon irgendwie
Horror-Kombination meistens.
Genau, ja, also dagegen ist ja jeder Stephen King-Film ist ja ab 0 Jahren freigegeben im Vergleich zu dem Mist, was du da siehst. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mit dieser Einstellung in Mainz, mit dieser Einstellung gegen Darmstadt, mit dieser Einstellung gegen Dortmund und gegen Bremen, ja, dann rechne ich mit maximal einem Punkt. Und dann ist aber hier, dann kannst du aber hier die Mistgabeln und die Fackeln verteilen.
Da habt ihr auf jeden Fall recht. Ich muss nur sagen, ich habe ein bisschen Angst davor. Erstens bin ich überhaupt kein Freund von diesen kurzzeitig nur Trainer und ja, war ein Missverständnis und jetzt suchen wir was Neues. Denn das heißt, wir müssen ja ordentlich Geld mitnehmen. Ja, kurzzeitig natürlich. Klar, ist jetzt zweite Phase, war jetzt eine Hinrunde wäre das dann gewesen. Aber du musst das sagen, ich finde es halt scheiße. Wir haben es wirklich, und da haben wir ja auch schon tausendmal drüber gesprochen, wir haben es verdödelt, im Endeffekt in der Vorbereitung schon die entsprechenden Transfers einzuleiten. Du hast gesehen, an welchen Stellen es hapert und hast es nicht gemacht. Jetzt im Winter ist es super schwierig, gescheite Spieler für einen gescheiten Preis zu bekommen. Dazu müsstest du noch Geld für einen Trainer in die Hand nehmen, dann trotzdem Fee noch weiter bezahlen. Dazu kommen dann noch Sachen wie, ja, funktioniert es dann wirklich? Haben wir überhaupt ein System mit den Spielern, die wir zur Verfügung haben, jetzt, falls wir wirklich kaum noch Transfers oder nur wenige gute machen können, ist die Mannschaft dann wirklich von Grund auf so aufzustellen, dass sie wettbewerbsfähig ist? Oder verlieren wir da auch dann erstmal wieder 5, 6, 7 Spieler am Anfang, die benötigt werden, dass da irgendwie wieder ein System reingespielt werden kann? Es ist schwierig.
Ja, ich würde
wahrscheinlich
Punkt sagen,
es ist kein System da bei Fee, dementsprechend muss man auch nichts ändern.
Ja, aber es ist schon richtig, was du ansprichst. Also es ist ja, man kann ja nicht, weil wir hatten dieselbe Situation letztes Jahr auch, da ist er auch so vor sich hingeplätschert und dann haben wir auch gesagt, jetzt ändern wir wieder was. Wenn wir das dieses Jahr schon wieder machen, dann verwandeln wir uns echt in den HSV und in den VfB Stuttgart der Liga auch, wo das ja auch immer so ist. Weißt du, also du probierst, klappt nicht neuer und dann hast du irgendwann so viel Chaos, weil jeder Trainer dann auch noch seine eigenen Vorstellungen mit reinbringt, dann auch seine Co-Trainer und die ein oder andere Verpflichtung und was du sagst, denn es ist richtig, wir haben A, nicht das Geld, um den vielleicht zu entlassen, B, ist dann vielleicht auch, verlieren wir dann wirklich auch ein paar Spiele in der Rückrunde, weil der neue Trainer ja dann auch erst irgendwie on short notice da ist und dann maximal irgendwie so ein Stevens-Effekt eintritt, wo du hinten stehst, aber den hatten wir ja unter Fee auch, also der hat es ja in Hannover auch ermauert, gegen Bayern auch, hat es gegen Leverkusen auch probiert. Ich habe mich echt gewundert, wie tief wir auch standen. Wir haben so gestanden, als, keine Ahnung, als wäre schon wieder Bayern da gewesen. Also so, ich mir denke, ey, das ist Leverkusen, die haben auch 9 Spiele nicht gewonnen. Ja. Und wenn du die ein bisschen ärgerst, dann kannst du da auch gewinnen und du musst nicht Angst haben. Sollen wir jetzt vor jedem Gegner, der hierher kommt, Angst haben? Stell dir vor, wir stellen uns gegen Darmstadt auch rein und die auch. Dann hast du aber das uninteressanteste Spiel des Jahrhunderts hier, wo.
Das ist dann der angesprochene Punkt von vorhin.
den hatte ich eigentlich gegen Bremen ausgerechnet, aber.
Nee, aber es ist ja, aber der Dennis hat einen guten Punkt angesprochen. Es ist, man meint ja dann, okay, lass uns einen anderen Trainer holen, aber da hat er auch, das hat ja auch einen Rattenschwanz, den es mit sich zieht, so. Und da muss ich sagen, da ist meine erste Eingebung jetzt zu sagen, Fee muss dann weg, ist jetzt auch so ein bisschen, es ist halt scheiße, weil es ist eine ekelhafte Situation. Ich würde mir auch wünschen, dass Fee das dreht. Ich habe nur bei ihm nicht das Gefühl, dass er das kann. Ich hätte zum Beispiel als Stuttgart-Fan, hätte ich, glaube ich, immer ganz lange Zuversicht gehabt, was Zorniger betrifft. Nicht, was seine Außendarstellung betrifft, ist schon ein komischer Kauz gewesen. Aber so was die Spiele betreffen, damit hätte ich, glaube ich, leichter leben können. Und ich finde, dass Stuttgart ihn jetzt entlässt, ist auch ein bisschen inkonsequent, weil ja, die haben gesagt, zieh das durch. Und wir dürfen jetzt auch nicht sagen, ja gut, wir sagen jetzt hier, sind 13 Spiele, oder wie viele haben wir jetzt? 13 oder 11, 12, keine Ahnung, egal. Auf jeden Fall ist jetzt so, die Teil der Hinrunde ist jetzt um und der Fee, der darf jetzt nicht mehr, kriegt jetzt keine Chance mehr. Klar, ich würde ihm ja gerne geben. Was mein Problem nur ist, ich sehe bei Fee das nicht. Also ich sehe dann eher so eine Situation, dass wir sagen, okay, wir genau aus den Gründen, die Dennis eben genannt hat, die auch richtig sind, behalten wir ihn bis zum Saisonende sowieso. Nur habe ich dann Angst, dass wir, ehrlich gesagt, noch ein Jahr verschenken dann. Weil diese ganzen Sachen, die Fee hier immer sagt, die sagt er schon immer. Und die hat er auch in der Saison gesagt, wo wir in den Europapokal gekommen sind. Immer, ja, man muss hier alles runterschrauben. Der Bruchhagen sagt das ja auch die ganze Zeit. Das können die auch denken, weil die Sache ist ja die, es kann ja sein, dass da auch ein Funken Wahrheit dran ist. Es ist ja nicht so, dass die Eintracht hier, keine Ahnung, voll viel Geld rausgehauen hat und es klappt nicht. Nur dann ist aber die Frage, cool, war das Eintracht? Was wollen wir? Wollen wir wirklich ein Verein sein, der, keine Ahnung, um die Plätze 12 bis 15 mitspielt und hofft, dass sie nicht absteigt und den dann auf lange Sicht auch ein Schicksal erleiden kann, wie, keine Ahnung, wie Kaiserslautern oder 1860 oder sowas. Oder wollen wir einer sein, der vielleicht mal probiert, in die Richtung Gladbach trotzdem zu gehen? Gladbach, ja, ist immer mein Paradebeispiel, aber Gladbach hat auch nicht unbedingt krass viel mehr Mittel gehabt als wir. Und wenn man das einigermaßen innovativ angeht und Bock da drauf hat, das ist, was mir am meisten fehlt, dass jemand, ich will jemand, der Bock da drauf hat und nicht jemand, der, keine Ahnung, der das macht und dann aber irgendwie sauer ist, dass das Umfeld irgendwie dann unruhig wird, weil er sagt, ja, es geht ja aber nicht besser, es geht halt nicht besser. Warum machst du es dann? Der Bruchhagen hat auch wieder einen geilen rausgehauen heute. Der hat heute gesagt, ja, es ist ja so, ich mache mich da gar nicht groß verrückt jetzt vor den Derby-Wochen. Ich bin seit 12 Jahren hier und ich kenne das. Ganz genau kennst du das, weil es seit 12 Jahren hier dieselbe Scheiße ist. Sorry. Mhm. Das ist doch, vielleicht kannst du ja mal eine Situation schaffen, wo was passiert, was du nicht kennst. Wo man sagt, wir machen jetzt mal ein bisschen Fortschritt, wir machen jetzt mal dies, wir machen mal das. Und wenn das so ist, dass da ein Plan dahinter steckt, dann sollen die den bitte kommunizieren. Dann soll der Fee sagen, ja, es wird dauern, bis mein System greift, bis der und der Spieler wieder in Form ist, bis dies und das. Macht er ja aber nicht. Die zeigen uns doch mit ihrer Reaktion, dass hier Obasi mittrainiert, dass man Sydney Sam nochmal anruft, dass man, keine Ahnung, es war auch irgend so ein 28-jähriger italienischer Innenverteidiger, war auch im Gespräch und jetzt irgendwie noch ein Japaner, Osami, der auch schon mal bei ihm war. Das zeigt mir doch, dass sie jetzt trotzdem ihre eigenen Fehler ausbügeln. Und der Dennis hat es gesagt, wir haben schon im ersten Podcast vor der Saison, haben wir genau diese Sachen gesagt. Wir haben gesagt, ja, rechts muss echt mal irgendwie eine Lösung gefunden werden auf Rechtsverteidiger. Und wenn Fee das andere System spielen will, weil da wussten wir auch noch nichts von der Raute, brauchen wir einen für links. Und wenn wir das schon wissen, weißt du, also wir treffen uns ja einmal die Woche, reden darüber, ich gehe ins Stadion. Und aber wie, was machen die denn? Wie haben sich das denn vorgestellt? Ich finde einfach, das ist, ich finde es echt auch ärgerlich, weil, ja, weil ich das Gefühl habe, diese Saison wäre, ich sag's nochmal, es tut mir leid, wenn ich mich auch jede Woche wiederhole, aber diese Saison wäre mehr drin gewesen, weil die anderen auch schlecht sind. So. Und es ist so, und es zeigt sich darin, dass Köln so weit oben steht, dass Hertha noch weiter oben steht und dass Gladbach, obwohl die 5 Spiele zu Saisonbeginn verloren haben, auch wieder nach oben gerutscht ist. Und da kann mir keiner was von Zementierung erzählen. Weil diese zementierten Mannschaften, die Bruchhagen immer anspricht, das sind Mannschaften wie Schalke, die sind selber am Struggeln. Und wir hätten es locker, wenn es nicht an diese Einstellung gehabt hätte, hätten wir uns locker oben festsetzen können. Und das ist mein allergrößtes Fragezeichen, warum diese Mannschaft keine Einstellung hat. Oder warum das einfach so teilweise so Weicheier sind, die sich so schnell irgendwie die Butter vom Brot nehmen lassen.
Selbst der HSV und Ingolstadt stehen vor uns in der Tabelle.
Ja, siehst du, und der HSV spielt auch nicht so toll. Aber die können halt mit der Einstellung, die spielen zu Hause, guck mal, die spielen freitags gegen Dortmund. Die haben keine Angst, die rennen los und die haben den Sieg von Dortmund auch mehr oder weniger geschenkt bekommen, in Anführungszeichen. Es war jetzt nicht so, dass man sagt, wow, Labbadia hat jetzt hier den HSV revolutioniert, sondern die spielen auch nicht gut. Aber die machen halt diese Sachen, diese paar Prozent holen die mehr raus, über die Einstellung. Weil da dann hier unser toller Bruno sich wahrscheinlich vor die Mannschaft stellt, vor diese ganzen Hohlbratzen wie Holpi und was weiß ich was, Lasogga und wie sie alle heißen, die sind ja noch dümmer als unsere Mannschaft, die HSV. Aber du siehst ja, ja, man muss ja auf dem Feld keinen IQ-Test machen. Wenn du irgendjemandem sagst, renn und mach und tu, macht er das. Bei uns habe ich das Gefühl, die haben sehr schnell viel Angst. Und die haben sowohl Angst vor dem Gegner, wenn der irgendwie ein bisschen unangenehm ist, und die haben halt auch Angst vor dem Umfeld, was ich überhaupt nicht verstehe. Ich würde mir einen wichsen, beim Verein Bühler Eintracht zu spielen, zu sagen, geil, guck mal, wir fahren hier auswärts und da sind 6.000 und stell mal vor, du machst vor dieser Kurve, machst du den Siegtreffer. Da, so würde ich ins Spiel gehen. Da bin ich, geil, bitte lass mich vor der Kurve den Siegtreffer machen. Die haben ja schon Angst, da, wenn da so viele Fans sind, dass sie nach dem Spiel die wegschicken und pfeifen. Also da muss irgendwie, es muss einfach, der Grundspirit bei der Eintracht muss geändert werden, sowohl im Umfeld als auch in der Mannschaft. Mhm. Weil wenn du schon von vornherein, wie gesagt, das haben wir auch letzte Woche gesagt, dieses Self-Fulfilling Prophecy, wenn du die ganze Zeit mit negativen Sachen reingehst, dann werden die auch zum größten Teil so passieren. Der Marvin hat einen lustigen Vergleich gebracht mit der Toilette. Wenn ich die ganze Zeit Angst habe, dass ich pinkeln muss, wenn ich irgendwie im Auto auf der Auswärtsfahrt sitze, ist klar, dass ich nach 10 Minuten dem Fahrer sage, hier, fahr bitte leider rechts ran.
Ja, das ist ein sehr einfaches Beispiel, aber leider auch sehr zutreffend. Ja.
Also seht ihr das auch so, wenn Fee das nicht schafft, brauchen wir doch den Sportpsychologen, ja, offensichtlich. Aber noch eine andere Sache muss ich sagen, wir reden ja jetzt die ganze Zeit darüber, dieser Fee und was hat er da wieder gemacht. Auch in Speziellen nochmal die Wechsel, können wir uns ja nochmal genauer angucken. Ich meine, der Chandler-Wechsel war kurz, die Castaños-Verletzung kurz vorm 1-0, oder war das schon danach?
Nee, kurz davor, oder? Das müsste davor gewesen sein. Ich glaube, der Wechsel war irgendwie so, ich habe es jetzt gerade nicht offen, 15., 16. Minute und das 1-0 war irgendwie so in der paar 20.
Weil, muss ich sagen, hat er das wahrscheinlich, ich gehe davon aus, dass er im Endeffekt ein bisschen die Abwehr entlasten wollte mit dem Wechsel, weil er gesehen hat, erste Viertelstunde hat ja eindeutig auch den Leverkusenern gehört. war er anscheinend mit seinem System sowieso auch hinten nicht zufrieden defensiv.
Was kassiert
System? Natürlich. Ja, genau. Das ist das berühmte Fee-System, nenne ich es jetzt mal. Das ist jetzt mein Ausdruck für, ich habe auch kein System erkannt. Ja, aber was haben wir sonst noch gewechselt? Wir haben die als junge Spieler noch den Goretzka und den Waldschmidt reingebracht. Fand ich auch gut, dass wir überhaupt noch mal was probiert haben, auch nicht in der 80. oder 85. Minute. Und ich glaube, das war ja doch dann irgendwann Anfang, Mitte, zweiter Halbzeit. Klar, fand ich es schade, dass er Gasinovic auch wieder überhaupt keine Chance gegeben hat. Aber ansonsten, was war noch auf der Bank? Torwart Lindner war noch da, Jagba, Kinzombi. Das war's, ne? Genau. Also, das ist natürlich auch, er hat ja schon irgendwo recht, dass der Kader einfach, wenn du noch Verletzte hast oder welche mit Wehwehchen wie Flum und auch hier unser Freund Reinhardt, aber das ist selbst verschuldet. Das ist Schrott, den du einfach am Anfang der Saison in der Vorbereitung verdödelt hast. Jetzt musst du das Beste draus machen. Was kannst du aus der Situation jetzt machen? Das System wie Basti, du hast ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, setzt du jetzt einfach, sagst du, ja, ich will jetzt die letzten vier Spiele einfach nur mit den jungen Spielern spielen und gib denen eine Chance auch von Anfang an. Oder sag ich, okay, ich hoffe, dass ich es irgendwie hier rumrette und versuche wieder zu wechseln hin und her und ständig Positionen zu, da ist natürlich auch keine Chance, dass die sich mal einspielen können. Ich weiß nicht so wirklich, wie man es machen kann. Jetzt, wie ist da eure Meinung? Weil eigentlich würde ich es auch so sagen, jetzt hättest du die Chance, du stehst natürlich jetzt vor wichtigen Spielen.
Ja, du stehst mit dem Rücken an der Wand. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Zeit ist zum Experimentieren.
Das auszuprobieren. Das ist ja, das haben wir in Hannover schon angefangen. Es hat ja schon angefangen, wo er gesagt hat, gut, klappt alles nicht. Zu Raute, zu offensiv, kriegen die nicht gebacken. Wir gehen wieder aufs alte System und dann haben wir dieses gräußliche Spiel in Hannover gehabt, wo wir Glück hatten, dass Stendera zwei geile Aktionen hatte. Und seitdem ist es ja so. Also du hast ja dieses, er hat es ja schon gemacht einfach. Und dann haben wir, er hat jetzt gegen Leverkusen ähnliche Sachen probiert wie gegen Hannover und Bayern. Also das und in Hoffenheim auch erstmal tief stehen. Das, was ja auch in der Situation gut ist, musst du ja. Du kannst ja nicht mit Venen fahren und sagen, wie der Zorniger es gemacht hat. Ist mir scheißegal, ich ziehe mein Ding jetzt durch. Muss man dem Fee ja auch lassen, dass er sagt, gut, hat nicht funktioniert, dann müssen wir stabilisieren. Aber alleine, dass wir in der Situation sind, dass wir überhaupt mit dem Rücken zur Wand stehen, da trägt er auch mit seinen Teil dazu bei. Und ich habe immer das Gefühl, er tut so, als wenn er dafür nichts könnte. Und dann will ich aber jemanden, der, keine Ahnung, der den Arsch hoch nimmt und sagt, so, wir kommen da raus und nicht sich über alles beschwert. Das nervt mich einfach, weil er, da sind viele Sachen, bei denen er sich beschwert, die hat er selber zu verantworten einfach auch. Und diese positive Stimmung, die er hier am Anfang vor der Saison verbreiten wollte, wo hier noch kein Ball gespielt war, auf die bin ich auch reingefallen. Weil ich war der Letzte, ich habe mich eigentlich aufgeregt, als er wieder hier war. Das Erste, was ich gedacht habe, das war Mitte Juni, da habe ich mir gedacht, ja super, jetzt ist die Rotweinbande wieder vereint und, und dass hier wieder mehr Biergläser statt Taktiktafeln befüllt werden. Das war mein erster Gedanke, aber ich habe mich dann so ein bisschen auch einlullen lassen von diesem, ja, und so im Training wird wieder geknuddelt und die Spieler freuen sich. Ja, super. Was zeigt mir das denn? Das zeigt mir, dass die Spieler vielleicht, weil ihm der Schaf war ihm zu knochig und der Fee ist jetzt vielleicht ein bisschen zu laissez-faire, dass diese Spieler auch, man muss ja auch die Spieler auch mal in die Pflicht nehmen, zu sagen, ja gut, vielleicht lässt der Fee die zu einer zu langen Leine und diese Mannschaft hat es gar nicht verdient, weil die, was weiß ich, was die am Freitagabend gemacht haben, dass die am Samstag gegen Leverkusen so eine Leistung zeigen. Also weiß man ja nicht. Ich weiß ja nicht, was in dieser Mannschaft ist. Dafür habe ich leider zu wenig Inneneinsicht, um da irgendwie eine These aufzustellen, die irgendwie handfest wäre. Aber ist ja auch nicht meine Aufgabe. Meine Aufgabe ist hier, mich die ganze Zeit aufzuregen. Aber das ist ja vom Trainer, der muss ja auch irgendwie mit einem Ohr in der Mannschaft sein und zu gucken, was da ist. Und das hätte man aber schon nach dem Ingolstadt-Spiel mal hören müssen, sozusagen. Oder in Aue dann auch noch. Und man sagt, hier, dann brauch doch auch ein Feingefühl dafür. Und nicht dieses von wegen, ja, wie fehlt das oft? 8 Spieler, die machen irgendeinen Scheiß, dann lässt er sie links liegen und ist dann sauer auf sie, wo man keiner weiß, warum. Und ja, finde ich, in den heutigen Zeiten finde ich nicht mehr zeitgemäß, ehrlich gesagt, weil das sind junge Leute, die sind in dem Alter, in dem sie sind, sind das trotzdem schon kleine Jungunternehmer, die, was weiß ich, schon mit ein paar 20 ihre erste Million zusammen haben. Mit denen kannst du nicht so umgehen, wie früher mit Leuten, sagst, hier, du bist ja junger Spieler, du trägst jetzt erstmal einen Wasserkasten und du musst dich hier hochziehen. Die Zeiten sind einfach um, sorry. Sie sind einfach vorbei. Das sind Spieler, die hocken den ganzen Tag auf Twitter, Instagram rum. Die wissen auch sowas. Und denen kannst du nicht einfach sagen, hier, ja, und ich finde, mit Katitz wurde das ähnlich gemacht. Der wir haben es ja früher auch schon oft, bei der Eintracht haben wir es ja schon oft thematisiert. Und ich finde trotzdem, dass wenn ein Spieler wie Cutlet scheitert, kann man das nicht nur auf den Spieler abwälzen, finde ich. Nein, das macht die Eintracht immer. Also das gehören immer zwei Parteien dazu. Cutlet auch seine Fehler gemacht haben, weil er hat ja auch die eine oder andere Chance gekriegt. Wobei Chance in Anführungszeichen, der ist einmal von Anfang an gebracht worden, war dann irgendwie, hat er sich einen Ball zu weit vorgelegt und war dann auch schon wieder draußen. Ja, und ich denke einfach, dass das fehlt mir so ein bisschen bei der Eintracht, so ein bisschen Selbstreflexion zu sagen. Auch bei vom Bruchhagen fehlt es mir auch. Also wir müssen Bruchhagen sehr dankbar sein, dass er uns wieder in ruhige Fahrwasser gebracht hat und alles. Aber mir fehlt eine Selbstreflexion, weil wir sind unter Bruchhagen auch zweimal abgestiegen. Und wir sind unter Armin Fee, haben wir auch schon. Aber die tun so, als wenn die da keine Aktien drin hätten. Und alle anderen, die tun ja so, als alle anderen, die was anderes fordern oder mal zu sagen, mal was anderes auszuprobieren. Die werden ja sofort abgekanzelt mit, ja, keine Ahnung, der berühmte Satz, wer Visionen hat, der sollte lieber zum Arzt gehen. Wo ich mir denke, ja, ich kann ja auch keine Garantie geben, dass irgendwie, dass man sagt, gut, wir holen jetzt hier, weil man sieht es ja in der Bundesliga auch, muss man ja sagen, die ersten drei Trainerentlassungen sind ja echt schon kurios. Also wer ist die ersten drei Trainer, die gegangen sind, sind Favre, Zorniger und Gisdol. Das sind eigentlich die drei Trainer, wo man denkt, ja, das sind unsere neuen Konzepttrainer, sind die ersten drei, die gegangen sind. Also ist es ja nicht so, dass die andere Seite auch komplett recht hat. Aber man muss doch ein bisschen Bock drauf haben und nicht dieses Gefühl haben, gut, Fußball ist halt so ein Ding, das macht ein bisschen Spaß, dann gucken wir mal, was in der Saison rauskommt. Wenn nichts rauskommt, dann halt nächstes Jahr und wenn nicht nächstes Jahr, dann halt übernächstes Jahr und wenn wir dann halt absteigen, ja, dann müssen wir halt wieder aufsteigen. Sondern, dass man, keine Ahnung, bei Gladbach habe ich mal irgendwie eine geile Reportage darüber gesehen, dass der Max Eberl irgendwie, als er angefangen hat, sich einen 5-Jahres-Plan gemacht hat, wo er auch damit gerechnet hat, gut, es kann auch nach unten, nach oben gehen, aber wir wollen wenigstens mal eine Perspektive im Kopf haben, zu sagen, ja, wir müssen das und das machen. Und das macht die Eintracht nicht. Und es ist einfach so. Und das ist das Ergebnis, was so die Sachen, die jetzt passieren, sind das Ergebnis davon. Wir reden hier nicht darüber, dass die Eintracht gerade ein Tal durchläuft, dass was wieder besser wird, weil sich XY entwickelt. Unsere Mannschaft ist auch teilweise zu alt, fertig. Mit einem Spieler wie Aigner, Meier, Hasebe und so, die werden in Zukunft nicht unser Gerüst sein. Und wir bauen uns kein Gerüst auf, weil ich glaube, einer von euch hat es vor 2 Wochen angesprochen, was meine Befürchtung auch langsam ist, weil auch viele überregionale Medien und viele Podcasts, selbst in meinem Talking-Fußball-Podcast aus England, die sich mit der Bundesliga beschäftigen, fangen schon an, über Marc Stendera zu reden. Und der Marvin hat auch einen Artikel irgendwie letzte Woche angepriesen vom Florian Bogner, glaube ich, der Anti-Götze Stendera. Ja. Sag euch, der Stendera ist, wenn es so weiterläuft, im Chaos, weil das siehst du als Berater auch, dann ist er im Sommer weg, weil welcher Berater, der bei Sinnen ist, sagt zu seinem Spieler, geh mal zur Eintracht, da kann sich gut entwickeln. Ja, also stimmt. Sorry, das passiert nicht.
Viel wahre Worte, auf jeden Fall, ja. Aber prinzipiell musst du ja sagen, es war ja am Wochenende so, dass du hättest ja verrückterweise fast wirklich da noch was Zählbares mitnehmen können, hätte eigene diese Chancen verwertet, sage ich jetzt mal. Hat natürlich viel auch mit Glück zu tun, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das bestätigt natürlich auch einen Fee wieder, der dann sagt, ja, mein System, naja, wir haben zwar nicht schön gespielt und Dings und haben uns wenig Chancen, aber wenn wir natürlich die Chancen, das habe ich nämlich auch in einem Interview, hat er sich da so geäußert, ja, wir haben halt leider die Chancen, die wir hatten, nicht gemacht und dementsprechend sind wir halt ohne Punkte hier weggegangen. Finde ich auch irgendwo katastrophal, weil auch wieder eine Situation, er im Endeffekt gibt er die Schuld dem Eigner, wenn er die Tore macht, ist er drin. Ist natürlich so ein bisschen problematisch, das so darzustellen. Auch wieder eine typische Sache, wo ich sage, Fee, du kannst das nicht machen. Eigentlich, Eigner hat ja auch, glaube ich, danach dann gesagt, er nimmt es auf seine Kappe. Ist natürlich aber schon krass. Und kannst du das jungen Spielern dann eigentlich antun, in so ein System reinzukommen, oder müsstest du jetzt eigentlich sagen, ja gut, jetzt müssen die Alten das bis zur Winterpause regeln und danach müssen wir gucken, ob wir an der Kaderplanung noch was machen können, um die Jungen dann einfach in ein etwas ruhigeres Fahrwasser bringen zu können in der Rückrunde?
Die kommen ja gar nicht in das System rein, ja. Also Basti hatte ja gerade eben die Ausführung gehabt, dass er gesagt hat, von wegen, dass wenn ein Spieler einen in der Hinrunde nicht überzeugt, dass man dann halt eben drüber nachdenken kann, in der Winterpause ihn durch jemand anderen zu ersetzen oder da jemanden zusätzlichen zu holen. Aber wo haben denn diese Spieler außer im Training mal eine Möglichkeit gehabt, sich irgendwie zu beweisen. Wir haben doch einen Gacinovic nie auf einem Platz gesehen. Ein Luka Waldschmidt war einmal da, hat einen Fehler gemacht, was ja durchaus mal passieren kann, und war danach nicht mehr gesehen, ja. Außer mal irgendwie so als zeitvernichtender Einwechsel irgendwie ab der 89. Minute. Also wo sollen sich diese Spieler denn in irgendeiner Form beweisen?
Ja, das ist natürlich schwierig. Es ist aber natürlich schon so, du bringst die natürlich im Moment in Situationen, das Umfeld ist sowieso schon, also Umfeld im Sinne von eigentlich wahrscheinlich intern. Ich merke auch nichts, Sebastian hat vorhin schon gesagt, in Frankfurt ist es normalerweise so, hast du sehr lange Ruhe. Ist aber schon so mittlerweile, dass du natürlich sagen musst, es wird mal wieder Zeit, dass man wieder gewinnen. Derby-Zeit jetzt. Ist natürlich schwierig, wenn dann junge Spieler da wirklich einen Fehler machen, und Fee ist halt einer, der natürlich dann auch eiskalt sagt, gut, du kommst in der 45. und gehst in der 65. wieder, wenn du für 2 Gegentore meinetwegen nicht richtig gelaufen bist und da Mist gebaut hast, ist natürlich wieder sowas, wo ich sage, das zerstört natürlich hier auch wieder das System. Müsste dann auch Fee an sich arbeiten, und denkt ihr, dass das passiert, oder wie ist da eure Einschätzung? Also denkt ihr, dass jetzt die Jungen spielen in den nächsten 2 Spielen?
Nee. Denke ich nicht. Hat er ja auch schon selber gesagt. Er hat ja gesagt, du, das ist ja jetzt kein Gerüst, wo man junge Spieler einbauen kann. Ist ja auch so, hat er recht. Aber dass dieses Gerüst so instabil ist, dass wir überhaupt keine einbauen können, das hat er auch mit zu verantworten. Weil ich finde, junge Spieler, die kannst du auch leicht verbrennen dann. Also ich würde, wenn ich jetzt ein junger Spieler wäre, würde ich nicht gerne in diese Eintracht-Mannschaft reinkommen, wo alle Leute, an denen ich mich aufrichten wollen würde, selber mit sich beschäftigt sind. Also es ist ja leichter, irgendwie in eine funktionierende Mannschaft reinzukommen.
Das ist natürlich aber dann auch ein Teufelskreis, ne?
Ja, gut, genau, aber da muss der Fee muss die Mannschaft zum Laufen bringen, dass es so ist. Also ich muss, glaube ich, den Herrn Armin Fee mal daran erinnern, er ist hier der Trainer. Also der Armin Fee ist keiner, der im Doppelpass hocken über die Eintracht redet, sondern er ist der Trainer. Weiß er vielleicht gar nicht. Vielleicht, er kann das beeinflussen. Er muss dafür sorgen, dass es ein stabiles Gerüst da ist, wo du junge Spieler einbauen kannst. Und wenn er mir vor der Saison sagt, ja, keine Ahnung, meine 3 Säulen sind Meier, Aigner und Radetzky und Zambrano, um den Rest versuche ich junge Spieler einzubauen. Und es kann sein, dass es Rückschläge gibt. Haben wir doch schon mal gesagt, da ist doch kein Schwein sauer. Als wenn ich sauer bin und den Waldschmidt niedermache, weil er einen Ball verliert. Also im Leben nicht. Aber ich finde es leichter, das zu akzeptieren, wenn er auf links außen scheiße spielt, als wenn da 3-mal hintereinander Leute spielen, die da selber gar nicht spielen wollen. Also, weißt du, du tust Injowski ja keinen Gefallen und sagst, hier, du bist mein links außen. Da kann der sich ja auch nicht zeigen. Der Injowski und der Hasebe, die sind beide nicht so stabil, aber da trägt Fee auch dazu bei. Wenn die ja jede Woche auf einer anderen Position spielen müssen und im Spiel ändert sich das ja auch noch. Ja, hier Hasebe, du kommst wieder ins defensive Mittelfeld. Der Chandler kommt jetzt rein und vorne ist wieder alles zueinander. Und dann sagt er hier, du spielst aber hier neben, nicht mehr neben Stendera, sondern es kommt, also das ist doch alles, trägt ja auch nicht dazu bei. Und ich glaube, wir hatten es vor 1-2 Monaten schon mal gesagt. Diese ganzen Sachen, die er macht, diese Wechsel, dieses Hadern, dieses Nicht-Wissen, was er macht. Am Anfang ging das ja noch, da ging es ja nur um Rechtsverteidiger. Haben uns die ganze Zeit drüber aufgeregt, wenn er auf rechts spielen lassen will. Da hat es wenigstens vorne mit den 3 noch geklappt. Aber selbst da hat er ja schon angefangen, Unruhe zu stiften. Da hat er mal den ausprobiert, mal den, hat nicht geklappt. Da hat er 3-mal hintereinander in der Halbzeit gewechselt, wo wir schon gedacht haben, es wird hier zum neuen Running Gag. Und das sind doch diese Sachen. Das sind doch diese Sachen. Und du musst eine Mannschaft doch auf den Punkt motivieren, wenn die nach Aue fährt, um zu sagen, ey Jungs, heute versauen wir das hier nicht. Weil wir sind die Eintracht und wir haben vielleicht in der Bundesliga nicht so die Chance, große Bäume auszureißen, aber lasst uns doch wenigstens probieren. Und wenn ich, stell mal vor, wir kommen im Pokal ins Halbfinale und wir werden 10. Da glaube ich nicht, dass allzu viele Leute krass sich beschweren würden, wenn wir dann zusätzlich auch noch Marktwerte generiert hätten, indem wir Waldschmidt und ja, sagen wir, lassen wir auch nicht übertreiben, aber lassen wir mal wenigstens Waldschmidt und Stendera, wenn die nach der Saison unumstrittene Stammspieler gewesen wären, dann hast du 2 Jungs, die gehören dir, die hast du selber ausgebildet und die sind dann, keine Ahnung, der eine vielleicht 12, der andere 8 Millionen Euro wert. Dann hast du wenigstens in der Saison was erreicht. Du hast vielleicht, keine Ahnung, du bist vielleicht auch nur 9. oder 10. wie unter Schaf, aber du hast faktisch Kapital generiert, was du später mal verkaufen kannst oder was du halt dann in der Mannschaft hast, die dann für dich Punkte holen. Aber sie haben wir ja nicht. Was ist denn jetzt? Ja, wir holen in der Winterpause, leihen wir uns vielleicht Sidney Sam aus. Wenn dem sein Leihvertrag hier ausläuft, ist er auch 32 oder was und können froh sein, wenn der überhaupt nochmal spielt mit seinen ganzen Verletzungen. Es ist doch, ja, ich habe es schon mal vor ein paar Wochen gesagt, ich befürchte, dass wir im Winter wieder so Madlung-Transfers machen, die für den Moment okay sind. Madlung war ja auch kein schlechter Spieler, wo man sagt, der hat uns auch viel gerettet. Aber das ist ja ähnlich, das ist ja dieselbe Variante. Beim Trainer kannst du einen Feuerwehrmann und beim Spieler kannst du auch machen. Hast ja gesehen, Madlung ist jetzt, glaube ich, nach Düsseldorf gegangen, wo alles am Arsch ist. So Spieler gehen zu Vereinen, wo alles am Arsch, kein Verein, wo einigermaßen ein Spielsystem hat, geht zum funktionierenden Verein und denkt über Madlung nach. So ist es doch. Und kein Verein, bei dem es gut läuft, da kommen wir, holen uns zu unserem geilen System noch Obasi dazu. Wow, es wird nochmal ein Upgrade, sondern das machen Vereine, die zugeben müssen, dass sie ihren Kader komplett fehlgeplant haben, wo kein Rechtsverteidiger und kein Linksaußen ist. Jo. Bei uns kommt noch dazu, dass wir nicht mal ein System haben. Aber haben wir alles schon weit breit diskutiert. Ich weiß auch nicht mehr, was ich dazu sagen soll, weil im Endeffekt regen wir uns nur auf. Ich habe aus dem Spiel, das Coolste, was ich mitgenommen habe, war vorm Spiel. Ich habe den Gonzo getroffen und den Andreas Volz, zwei Hörer von uns, habe ich durch diesen Podcast hier kennengelernt. Also muss man auch mal mit den coolen Sachen zufrieden sein. Und Grüße an die beiden. Und wir haben das ein oder andere Bier zusammen getrunken und ein paar lustige Scherze gemacht über die Ordner, die irgendwie völlig übermotiviert waren an dem Tag und für riesenlange Schlangen gesorgt haben. Und keine Ahnung, ich weiß nicht, der Andi Volz hat es vor ein paar Mal gezwittert. Vielleicht müssen wir echt, weil wir jetzt wieder bei den Küchengeräten sind, vielleicht brauchen wir echt den Nicer Dicer, um Schnittstellenpässe zu spielen.
Ich möchte jetzt an dieser Stelle noch einmal hier den Peter Neururer zitieren, der in eben bereits angesprochenem Podcast von den Rocket Beans, den ich an dieser Stelle nur noch wärmstens empfehlen kann, gesagt hat, ich kann nicht in eine Mannschaft gehen und kann versuchen, ihr mein System aufzudrücken, sondern ich muss gucken, was ich für eine Mannschaft habe und welches System mit dieser Mannschaft möglich ist. Und ich glaube, da liegt ein ganz großes Problem, dass wir krampfhaft versuchen, dieses Konstrukt in irgendein System zu drücken, ohne dass wir die richtigen Spieler da haben und uns nicht Gedanken machen, was wir für Potenziale in der Mannschaft haben und mit welchem System wir da das Maximum irgendwie rausholen können.
Das ist zwar wahr, jedoch haben wir ja jetzt schon eigentlich zwei Systeme versucht oder sogar drei, wenn du sagst, na gut, wir haben ja vorher mal ein 4-4-2 mit Raute gespielt, wir haben jetzt dieses berühmte System, was wir momentan spielen, defensiv-offensiv gespielt. Es ist auch so ein bisschen, da kann ich wieder nur sagen, Basti, du hast voll und ganz recht, die Kaderplanung war einfach Müll.
Also es ja gut, aber das, was du jetzt gesagt hast,
hätte ist ja halt... Man muss ja fast sagen, wir hätten, so behindert wie das klingt, aber wenn es so ist, wie es vorauszusehen war, dass Kacinovic, dass er in den ersten halben Jahren noch nicht wettkampffähig ist, dann hätten wir ihn nie sogar behalten müssen, es tut mir leid. Dann hätten wir auf links außen Inouye gehabt, der mit Sicherheit auch mal die eine oder andere Situation hätte auflösen können, auch wenn wir uns wahrscheinlich die ganze Zeit wieder über ihn aufgeregt hätten. Aber wenn ich keinen anderen habe, dann gebe ich Inouye nicht ab, es tut mir leid.
Ja, das ist das eine, aber das, was du gerade eben beschrieben hast, denn das ist ja auch, dass du sagst, von wegen, wir haben das System ausprobiert. Ja, super. Das lasse ich ja durchgehen bei einem Trainer, der irgendwie Anfang 30 ist, ja, und jetzt irgendwie seit einem Jahr von der Trainerschule runter ist. Aber wir reden ja hier von einem Mann, der seit 20 Jahren in dem Geschäft ist und der muss drei Systeme ausprobieren, um festzustellen, dass das nicht zu seiner Mannschaft passt.
Und der hat auch eine ganze Vorbereitung, der kann mir nicht überraschen. Er ist ja nicht mitten in der Saison zu uns gekommen. Der hat die ganze Vorbereitung Zeit gehabt. Sagen, wir probieren das aus und es ist ja gut, wenn man mehrere Systeme spielen kann. Aber da muss erstmal eins sitzen.
Ja.
Kannst ja nicht den zweiten Schritt vor dem ersten machen und sagen, ja, wir können ganz viele wir stellen ganz viele Systeme auf, aber wirklich können tun wir keins. Hoho. Also da muss ja erstmal, der Dennis hat es gut gesagt, es muss auch eine Basis da sein, einfach erstmal. Dann kannst du doch darauf aufbauen, dann kannst du an einzelnen Stellschrauben drehen. Aber bei der Eintracht ist gerade ein Konstrukt am Start, wo so viel Chaos ist. Keiner weiß, was für ein System wir spielen. Keiner weiß ganz genau, wo der Trainer hin will, was er will, weil er sich die ganze Zeit beschwert. Die Spieler legen eine Einstellung an den Tag, wo du denkst, die haben keinen Bock mehr oder sonst irgendwas ist passiert. Ganz kurzes Beispiel zu der Einstellung. Wenn ich in der Mannschaft spielen würde und jemand würde das 2-0 machen und so geistig behindert wie ein Sektenführer jubeln, wie Chicharito das gemacht hat. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Nee, hab ich nicht gesehen.
Ey, der hat das 2-0 gemacht. Mhm. Der stand erstmal, keine Ahnung, gefühlte 2 Minuten vor unserer Kurve und hat da auf den Boden gekniet und zu Gott gebetet oder was weiß ich, wen er anbetet. Ist dann noch gefühlt 5 Minuten ganz langsam mit dem Kopf in den Himmel schauend, Arme nach oben, in unsere Hälfte, also in seine Hälfte zurückgelaufen, wo er als einziger dann noch war, wie als, keine Ahnung, als hätte irgendwie eine Scientology-Gehirnwäsche gekriegt. Das Erste, was ich als Eintracht-Spieler gemacht hätte, den hätte ich direkt umgewichst nach meinem Schuss.
Ich wollte gerade sagen, wo ist der Aigner so ähnlich ja, genau, wie der Einstieg Bayern, Anfang Bayern
erstmal auf dem Fuß dieser treten. Kleine Typ da, die kleine Erbse, ich weiß auch nicht, was in ihn gefahren ist. Ob der, ich weiß ja nicht, ich will ihn auch jetzt nicht verurteilen, vielleicht ist irgendwie seine Tante gestorben und also sorry, wenn das der Fall ist, dann nehme ich alles zurück. Aber trotzdem, so ein, also es kam als Provokation rüber. Und da kam nichts. Und der Dennis hat es auch schon vorhin gesagt, dass wir vor der Sendung drüber gesprochen haben. Selbst nach dem 1-2 kam gar nichts. Nichts. Mhm. Also, und ich hatte auch als Fan nicht das Gefühl zu sagen, geil, jetzt kommt's nochmal. Und dann haben wir sogar noch diese 2-2-Chance und Aigner bestätigt auch quasi seine Saison. Und bestätigt ja in dem Sinne, bestätigt ja auch sogar wieder Armin Fee, der ja bei seiner Problemanalyse immer dann sagt, uns fehlen die Saison die Tore von Aigner. Ja, die super. Das ist einfach so, ja,
aber genau. Damit macht er doch genau das Gegenteil. Du setzt den Spieler dann noch mehr unter Druck.
Der steht dann da vor dem Tor. Das kann er auch nicht leisten. Also,
ja, was soll das? Ja, und dann kommst du dann noch mit solchen Aussagen, ja, und dann macht's ja die Medienlandschaft macht's ja nicht anders wie ein Fee. Das war, wie gesagt, ich habe mir vorhin nochmal diese Zusammenfassung angeguckt, ja. Und da wird dann auch von einem Aigner als Stürmer und in diesem Jahr fehlen die Tore. Also, da wird ja das Gleiche auch nochmal, genau. Ja. Ja, ja. Du baust halt immer noch mehr Druck auf.
Ja, aber was ist das? Das ist doch Fußball von vorgestern. Zu sagen, ja, hier der Roland Wohlfahrt, der schießt mir 15 Tore in der Saison und dann, also, und wenn der Roland Wohlfahrt nicht da ist, ich hab's Gefühl, spielt dann kein anderer oder was? Also, oder wenn der eigene kein Tor schießt, kann kein, dann war's das oder was? Das hört sich so an, als wäre das irgendwie schon vorbestimmt. Zu sagen, ja, Aigner und Meier treffen die Saison nicht, wir können die Saison abhaken. Ganz ehrlich, ich weiß, er hat viele Fans, aber ich bin schon immer kein riesen Aigner-Fan gewesen, weil bei ihm, er kommt ganz viel über die Einstellung. Er ist weder ein überragender Techniker, noch ist er eiskalt vor dem Tor, sondern er ist ein Typ, der die Ärmel hochkrempelt, ist ein bodenständiger Bursche, der, wenn er alles gibt, ein guter, durchschnittlicher Bundesligaspieler sein kann.
Ist ein Arbeiter, ja.
Genau, aber es ist mit Sicherheit kein Spieler, wo ich sage, für den gehe ich jetzt an meine, wie die Eintracht aber auch gemacht hat, für den gehe ich jetzt an meine finanzielle Schmerzgrenze, mach ihn zu einem unserer Top-Verdiener, weil das weiß ich nicht. Finde ich nicht. Ich finde nicht, dass er ein Top-Bundesligaspieler ist, als zu dem wir ihn machen. Und wenn unser Konstrukt tatsächlich Meier und Aigner ist, dann sind wir auch davon abhängig, wie schwankend die sind. Aber es kann ja auch nicht sein. Also, was ist denn? Meier wird auch nicht jünger. Wir müssen ja auch irgendwann mal für die Zeit nach Meier und auch nach Aigner irgendwie ein System haben, wo es dann egal ist, wer da ist. Und ich will auch sogar fast, dass es egal ist, welcher Trainer da ist. Du musst ja als Verein irgendwie sagen, gut, dafür stehen wir. Und danach suchen wir einen Trainer aus, der muss sich da so ein bisschen auch reinfuchsen. Und so bilden wir auch unsere Jugendspieler aus. Also das muss doch irgendwann mal angefangen haben. Die Eintracht krebst so viel im Mittelfeld rum, die hätte schon neben der Spur mal irgendwie die ganze Zeit irgendwas machen können. Und wir sagen, ja gut, weiß ich nicht. Wir bilden jetzt hier mal, so ist unsere Sophie, aber ich habe das Gefühl, in den letzten paar Jahren haben selbst der Verein und die AG gar nicht miteinander gesprochen, wo der eine nicht weiß, was der andere macht. Die Trainer sind nicht einheitlich eingestellt, da wird hier mal einer eingebaut, dann wird da mal einer eingebaut, dann wird die U23 abgeschafft. Weiß ich nicht. Die Eintracht kämpft dann immer mit Problemen und schiebt es aber immer auf äußere Umstände. Der Bruchhang sagt ja immer, ja, die Bundesliga, ich habe schon alles gesehen. Klar, es gibt immer Auf und Abs, es gibt immer Überraschungsteams. Und ja, also Fußball ist auch viel Zufall, aber was ist denn die Aufgabe von Verantwortlichen im Fußball? Diesen Zufall wenigstens auf ein Minimum zu reduzieren, aber das macht die Eintracht nicht, die verlässt sich auf diesen Zufall. Und dass dieser Zufall auch mal ins Positive ausschlagen kann, ist auch klar. Also es ist auch klar, Michael Fronzek gewinnt auch ab und zu ein Fußballspiel, es ist ja klar. Und es ist auch klar, dass Lucien Favre mal 4-5 Spiele verliert. Aber auf Langstrecke wird Lucien Favre in 5 Jahren mehr Erfolg haben als Michael Fronzek, Punkt.
Sehe ich genauso, auf jeden Fall. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen das Problem, wir können ja mal zum Spiel jetzt auch nächste Woche wirklich in Mainz kommen. Wir haben natürlich jetzt ein bisschen das Problem, ihr hattet vorhin was Gutes gesagt und da bin ich gespannt, ob es so sein wird, denn Castaños fällt ja leider mit dem Syndesmoserriss auf jeden Fall jetzt mehrere Wochen aus, wird uns wahrscheinlich oder definitiv in der Hinrunde nicht mehr zur Verfügung stehen. Seferovic wird zwar wieder zurückkommen, war ja nur gelb gesperrt. Jetzt haben wir natürlich aber so ein bisschen das Problem,
und
nimmst
Hasebe
du jetzt einen Cutlets wieder mit? Genau, Hasebe hast du auch noch ein Problem, aber nimmst du auch vorne einen Cutlets wieder mit auf die Bank? Was denkt ihr? Haben wir den auf der Bank? Ihr habt vorhin gesagt, wir wollen uns nicht auf Meier Aigner konzentrieren. Jetzt wenn es jetzt wirklich blöd läuft, du hast jetzt mal ein bisschen Pech, dann fällt eben noch ein Spieler aus. Über eine Saison hinweg gleicht sich ja alles irgendwo aus. Jetzt hatten wir ja viele Wochen Glück gehabt, haben nichts draus gemacht. Jetzt kann es sein, dass wir wirklich mal Schwarz und Peter gezogen haben. Seferovic verletzt sich oder muss mal raus, Blessur oder sonstiges. Wen willst du sonst davon spielen lassen? Also es ist schon so ein bisschen verrückt, dass du halt auch noch so die letzten Spieler auch noch abgeben willst.
Ich sag mal, wenn du nicht aufstellen willst, dann solltest du einen Cutler auf jeden Fall auf die Bank setzen. Weil was machst du denn jetzt eben der Fall, was weiß ich, in Seferovic tritt jetzt auch noch irgendwie blöd auf und ist da irgendwas, ja? Also dann brauchst du ja da einen an der Stelle, weil ansonsten musst du wieder mit einem Meier vorne im Sturm spielen. Das hat im letzten Jahr funktioniert, aber wir sehen ja, wie sehr das in diesem Jahr funktioniert. Und ganz ehrlich, ich würde einen Cutlet auch direkt aufstellen. Warum nicht? Erstens kannst du ihm, wenn du das richtig machst, nochmal so ein bisschen Motivation mitgeben, so nach dem Motto von wegen, hey, du gehst im Herbst, du hast ja immer eigentlich gute Unterstützung gehabt, jetzt gib nochmal ein bisschen was zurück, gib nochmal Gas. Oder du nimmst halt die Nummer andersrum und sagst von wegen, pass auf, du bist sowieso im Herbst weg. Ich stelle dich im Winter weg, ich stelle dich jetzt da vorne hin. Da bist du halt im Zweifelsfall der Buhmann, wenn es halt nicht funktioniert, aber du bist sowieso in 2 Monaten weg und kriegst nochmal gutes Geld.
Okay. Ja. Weil es ist ja so ein bisschen das Problem. Ich weiß nicht, warum das jetzt ist, warum er überhaupt nicht mehr im Kader war. Entweder war er zu Untersuchung oder sonstiges weg. Denn er trainiert doch uns mit, wenn ich das richtig verstanden habe. Er ist ja jetzt noch nicht weg, sondern der Wechsel wird ja wirklich erst am 31.12. oder wann? Ja. Oder 1. Genau. Januar, genau. Genau.
Fee hat es aber auch gesagt. Also er hat gesagt, er wird ganz normal, er hat gesagt, wir hassen uns ja nicht und alles Mögliche. Also da ist hier ganz normal noch Bestandteil. Aber ich würde, keine Ahnung, wenn Seferovic jetzt auch noch ausfällt, dann würde ich halt Meier und Waldschmidt nach vorne stellen. Ist auch nicht so schlimm. Also
würdest du tatsächlich...
Was soll denn jetzt noch schlimmer sein? Also was soll denn noch schlimmer sein? Wir haben jetzt das Gefühl, wir fahren nach Mainz und verlieren da 3-0. Ob ich jetzt mit Aigner und Meier im Sturm 3-0 verliere oder ob ich mit Waldschmidt und Gereski 3-0 verliere, ist mir dann im Endeffekt wurscht. Also es tut mir leid. Du kannst ja eine Mischung finden. Ich weiß nicht, Seferovic ist ja jetzt wieder da. Dann spielst du mit Meier Seferovic, Aigner rechts und dann halt irgendjemand links. Ich würde halt links einfach mal Waldschmidt stellen, was soll's. Also die einfachste, das System, was wir jetzt gerade spielen, da kannst du dem Waldschmidt ja sagen, also auf links hat, wenn wir ehrlich sind, hat auf links gar nichts funktioniert, oder? Da kannst du auch zum Waldschmidt sagen, hör mal zu, mein kleiner Bruder, du kannst eigentlich nicht viel falsch machen. Also
wenn Hasebe ausfallen sollte, was ja momentan so aussieht, wird Injovski wahrscheinlich so oder so hinten rechts spielen. Dementsprechend wird die Position frei und meiner Meinung nach auch die sinnvollste Variante mit Waldschmidt. Also
ja, aber wahrscheinlich
bin ich voll auf deiner Seite.
Wahrscheinlich stellt der Flum dahin, also so noch Flum als links aus. Ne?
Ja, das wird noch fehlen.
Oder er lässt Injovski links und packt den Chandler da hinten rechts rein.
Ja, war ja der erste Wechsel, den er gemacht hat. Also von daher scheiß drauf. Dann spielen wir halt ohne Stürmer einfach. Auch ein neues, das ganz neue Spaniensystem mit Fabregas vorne. Das ist jetzt auch ganz toll.
Gewinnen wollen wir ja sowieso nicht. Wir wollen ja nur nicht verlieren.
Ja, genau. Die Eintracht fährt jetzt mittlerweile auch nach Mainz mit dem Anspruch, da einen Punkt zu holen. Das ist doch alles wunderbar, oder?
Grauenvoll.
So habe ich mir es vor der Saison vorgestellt.
Genau.
Dass wir zufrieden sind, wenn wir 2 Punkte in den nächsten, wenn wir gegen Darmstadt und Mainz, was der Hübner ja sogar gesagt hat, er hat gesagt, er träumt von 4 Punkten in den nächsten 2 Spielen. Was ein Traum gegen Mainz und Darmstadt. Wow. Das hört sich an, als wenn wir gegen Bayern und Schalke spielen, Bayern und Dortmund. Nee, da kommt Mainz und Darmstadt. Ich träume von 4 Punkten. Ich habe einen Albtraum von 0 Punkten und dann ist ja aber alles zu spät. Alter.
Ja, und so gut. Weder der eine noch der andere Traum sind vollkommen unrealistisch.
Gut, wahrscheinlich wird es so kommen, wir verlieren in Mainz und gewinnen aber gegen Darmstadt und dann ist wieder der letzte Eindruck ein positiver und da kann kein Vorwurf gemacht werden, weil sich dann auch noch jetzt alle verletzt haben. Jetzt hat er endlich die Ausrede. Eigentlich muss er mir danken, dass ich das gejinxt habe mit den letzten Wochen. Jetzt hat er doch den Grund zu sagen, wir haben einen dünnen Kader. Den hat er aber die ganze Zeit nicht und hat es trotzdem nicht funktioniert. Also soll er still sein. An den Verletzungen liegt es mit Sicherheit nicht.
Noch nicht.
Aber es sind entscheidende Wochen jetzt, tut mir leid. Und was ich an die Kabine schreiben würde, als einziges Scheiß auf Taktik, ich würde einfach nur Konzentration und 800 Ausrufezeichen da drauf schreiben. Die Eintracht muss sich zentrieren.
Vollgas im Endeffekt, Vollgas geben.
Ich würde dann den Ausgang von der Kabine, würde ich so einen Ober mit so einem Tablett voller Kürzer hinstellen und sagen, so im Rausgehen aber jeder ein. Ja?
dann will ich auch bei der Eintracht spielen.
Nee, dem müssen wir sowieso, wenn du mit dem Schiff dahin fährst, vorher den Schlüssel abnehmen, sonst liegt der irgendwo im Main auf dem Boden.
Ja, nicht, dass ich besoffen irgendeinen Anker rausschmeiße, wir kommen gar nicht an oder so. Mal gucken.
Wahrscheinlich denkst du, das wäre der Anker, das ist der Schlüssel nachher.
Ich habe ja diesmal habe ich ja ein Tor verpasst. Also es ist immer irgendwas, was mit Alkohol zu tun hat. Entweder verlaufe ich mich nach Hoffenheim, verpasse ein Tor, weil ich Äpfel kaufen gehe, weil ich den Schlüssel also. Gucken, was mir in Mainz einfällt. Keine Ahnung.
Ja, ist.
Ich werde euch auf dem Laufenden
halten. Wird hoffentlich nicht unser einziges Highlight sein, diese Story genau, dann im nächsten Podcast
hoffe,
zu hören.
Ich hoffe, mir passiert einfach gar nichts. Dann komme ich auch nächste Woche nicht in den Podcast. Und die Eintracht gewinnt und dann kommen, dann schweigen wir es einfach tot. Vielleicht bin ich auch schuld.
Genau, es liegt, Basti, es liegt nicht an deiner Einstellung, es liegt definitiv an der Einstellung der anderen und die müssen da aber. Also das wäre jetzt so aus meiner Sicht, wie du schon sagtest, so die Hauptaufgabe des Trainers in der Woche, weil Fußball spielen können die Jungs ja alle, das machen die ja nicht erst seit gestern, aber dieses Einstellungsthema, da musst du die jetzt eigentlich von morgens bis abends irgendwie so positiv.
Ein bisschen heiß machen auch, ja. Ich würde den nicht, ich weiß nicht, wie heutzutage die Fußballer drauf sind, aber ich, keine Ahnung, ich würde Hans mit ins Boot holen. Ich würde sagen, ey, ich würde den Videos aus Bordeaux zeigen, aus Porto zeigen, aus Hoffenheim zeigen und diese ganzen kleinen, wo du so Fangesänge ausgeschnittene Videos hast und würde denen das zeigen, habt ihr keinen Bock da drauf oder was? Habt ihr echt keinen Bock da drauf? Was ist los mit euch? Wollt ihr dann nach dem Spiel ins scheiß Vapianos gehen und wollt ihr ein tolles Selfies bei Instagram machen oder habt ihr irgendwie Bock, ein geiler Fußballer zu sein? Es gibt ja Spieler, die so sind, weißt du? Es gibt ja Spieler, die das auch zu schätzen wissen. Mhm. Und Seferovic ist, glaube ich, auch einer, der das wenigstens zu schätzen weiß. Also, aber bei den anderen habe ich nichts Gefühl. Die gucken dann immer grimmig und die sind, glaube ich, eher so, so, ja, ihr meckert die ganze Zeit, einen Scheiß machen wir. Ich weiß nicht, bei welchen Vereinen diese Spieler vorher gespielt haben, aber ja, ich weiß auch nicht, was ich machen würde. Ich habe auf jeden Fall, wie gesagt, auch Angst vor dem nächste Woche Podcast, weil ich glaube, der Zugzwang Sven Metzger ist bei uns zu Gast nächste Woche, kann es sein. War so angedacht. Und ich habe vor Darmstadt habe ich noch mehr Angst als vor Mainz, ehrlich gesagt, weil das wäre schon, stell dir mal wirklich vor, was ist jetzt nicht so unfassbar unrealistisch ist, weil Darmstadt hat auch auf Schalke Punkte geholt, die haben in Stuttgart gut gespielt, also dass Darmstadt hier bei uns in der Standardsituation 0-1 in Führung geht, ist nicht unbedingt das aller abwegigste, also und dann, ja, dann weiß ich nicht, dann geht die Negativspirale noch weiter.
Da sprichst du was Gutes an nochmal, Basti, weil ich denke auch, das Wichtigste ist, dass wir nicht wieder ein frühes Gegentor bekommen auch, dass wir auf jeden Fall gucken, dass wir Sicherheit auch einfach ein bisschen bekommen. Ich bin sogar wirklich mittlerweile so weit, dass ich sage, spielt erstmal die Defensive hinten ruhig zusammen und guckt in der zweiten Halbzeit, dass er Nadelstiche setzt und Konter setzt oder sonstiges, gerade gegen Mainz jetzt zumindest. Wie das dann gegen Darmstadt läuft, muss man nochmal sich überlegen. Aber du darfst nicht du hast es ja in dem Spiel jetzt auch gegen Leverkusen gemerkt, da waren sie klar, waren sie am Anfang schon verwirrt. Nach dem 1-0 ging dann gar nichts mehr. Das ist auf jeden Fall der Tod, den wir auf jeden Fall vermeiden sollten. Und ich hoffe, dass ein Armin Fee nicht, ihr habt es vorhin so richtig gesagt, aber das ist auch eigentlich nicht der Typ dafür, dass er mit wehenden Fahnen in den Untergang reitet sozusagen, sondern ich denke schon, dass wir uns darauf verlassen können, dass die Mannschaft versucht, zumindest hinten einigermaßen gut zu stehen.
Genau, Basti soll mit diesem negativen Gedingse aufhören, kam gerade eben hier über Twitter, von daher darf Basti jetzt mal einen äußerst positiven Ergebnistipp abliefern.
Ja, toll.
Gell?
Ja, positiv, also dann machen wir es wirklich positiv. Dann gehe ich von meinem 3-0 für Mainz weg und sage 1-0 für Mainz.
Also 3-0 ist gestrichen und stattdessen das?
1-0 für Mainz.
1-0 für Mainz, das ist dein positiver Tipp.
Das ist positiver als mein ursprünglicher Tipp, wenn ich schon positiver werden soll, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass wir da was holen, weil ich habe so viele Erinnerungen an Mainz auch, selbst vor Zeiten, wo es bei uns gut lief. Einmal war es, glaube ich, 0-1, da ist Ting noch ein Tor geschossen, dann haben wir sogar mal einmal da geführt und haben trotzdem 3-1 verloren. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich würde mich sehr freuen, wenn wir überhaupt einen Punkt da holen, was auch schon traurig genug ist. Aber wenn ich positiver werden soll, dann kann ich das Einzige, was ich für euch tun kann, ist vom 3-0 auf den 1-0 runterzugehen.
Okay.
Also, immerhin.
Immerhin etwas Bewegung. Herr Dönes.
Also ich hoffe, dass wir wirklich im Abwehrverbund gut stehen, einen Nadelstich gut setzen und 1-0 gewinnen.
Jetzt bin ich aber mal gespannt, was du tippst.
Ich hatte gerade eben so einen Tipp im Kopf, aber ich weiß, dass der absolut unrealistisch ist, aber ich sage jetzt trotzdem, das wird ein 3-2 für uns.
Okay,
gut. Fragt mich nicht, wer die Tore schießen soll. Ich habe überhaupt keine Idee, aber das war so das Erste, was ich gerade eben...
gab es aber auch mal, das ist, glaube ich, meine letzte positive Erinnerung an Mainz. Da hat irgendwie Korkmaz, glaube ich, noch 3-3 gemacht.
Ach,
vielleicht können wir den nochmal anrufen, wo ist der überhaupt?
Das ist eine gute Frage. Sollten wir auf jeden Fall für den nächsten Podcast mal in Erfahrung bringen.
Da ist ja Marvin wieder dabei, der weiß ja sämtliche Kaderbesetzungen aller 42,5 Ligen auswendig. Der weiß ja, wo.
Ich glaube, also das Letzte, was ich von ihm weiß, dass er in Ingolstadt war, glaube ich, und dann ist er irgendwie, glaube ich, in die Türkei gegangen. Ja, ich habe den mal im Dings, ich habe den mal im alten Kinker habe ich den mal getroffen, Kinker Meer Club, hab mit dem so ein bisschen was getrunken. Wer glaubt, dass ich was getrunken habe? Auf jeden Fall, das war eigentlich ein richtig cooler Typ, aber ich glaube, der verliert auch zu viele Schlüssel, als dass er Profifußballer werden könnte. War zumindest mein Eindruck an dem Abend.
Ja, der ist nach wie vor in der Türkei, ja.
Ja? Sekur Rizespor oder wie auch immer man das ausspricht.
Genau, seit 2014, seitdem 25 Spiele und 5 Tore. Also der könnte uns.
Ja, guck mal. Ja,
die 5 Tore könnten wir gebrauchen.
Der wäre glaube ich, bei uns Top-Torjäger, oder?
Ja, vielleicht sollten
wir. Ja, genau, so machen wir es jetzt. Wir passen uns jetzt Armin Fee an und die Spieler werden jetzt nur noch nach Toren ausgesucht, dann rechnet man das zusammen und rechnet dann die Abwehrspieler, wie viele Tore die kassiert haben, und dann kannst du schon vor der Saison sagen, 68 zu 20 Tore haben wir, und das wird jetzt so passieren.
Genau, aber vielleicht sollten wir dann an dieser Stelle auch nochmal über Altintop nachdenken.
Wir sollten auch nur alte Spieler holen, denn auch Korkmaz hat mittlerweile 30 Jahre auf dem Buckel.
Ich bin auch dafür, wir machen was.
Ideal.
Wir machen einen ganz neuen Trend auf. Wir machen komplett antizyklisch. Wir holen nur schlechte und alte Spieler und dann wie in so einem schlechten Baseballfilm, wo die sich dann so zusammenraufen und uns allen zeigen.
Na ja, gut, alte Spiele, guck dir Werder Bremen an mit Pizarro, ja? Also da kriegst du auch keinen Jugendpreis für.
Gut. Corani ist auch noch auf einem gegangen.
Vielleicht Pizarro zu vergleichen, das hat, aber gut.
Ja, jetzt altersmäßig, nur altersmäßig. Ja?
Wen können wir denn da noch holen? Ich weiß nicht, vielleicht, wer ist denn so ein, vielleicht können wir Ari Valent nochmal überzeugen, nochmal einzusteigen. Und dann haben wir doch so einen schönen Neuner vorne, der uns Tore garantiert, wie früher. Im Fußball.
Komm, lasst uns hier mit unserer Dummschwätzerei aufhören und lasst uns lieber mal gucken, welche Dummschwätzer der Woche der Basti für uns rausgesucht hat.
Ja, ich habe diesmal 3 Kandidaten. Ich würde sagen, die Zuhörer sollen es diese Woche mal wählen. Die können ja bei Twitter mal ihren Favoriten nennen. Also, 2 Bekannte. Als erstes ist wieder Rudi Völler da. Der hat sich ja schon wieder hervorgetan durch seine Dünnhäutigkeit.
Wen hat er diesmal getätschelt?
Er hat Andreas Rettich von unser beziehungsweise St. Pauli hat ja irgendwie diesen Antrag abgegeben, dass Fernsehgelder nur noch unter den Mannschaften verteilt werden, die sich offiziell an die 50+1-Regeln halten. Also er wollte quasi Wolfsburg, Hoffenheim, Leverkusen und ab 2017 auch Hannover, glaube ich, weil die ja dann auch im Besitz von Martin Kinds Konsortium da sind, wollte er quasi ausschließen, weil die ja quasi im Gegensatz zu den anderen noch einen weiteren Pott haben, aus dem sie sich bedienen. Was natürlich schon ein frecher Antrag ist, der jetzt aber, finde ich, nicht so weit von der Realität Fan ist. Und Rudi Völler ist das Einzige, was ihm eingefallen ist, dazu zu sagen, anstatt irgendwie mal ein bisschen drauf einzugehen, hat gesagt, ja, Andreas Rettich ist ja so, und hat ihn auch so ein bisschen bimmlich dargestellt, so wie er schon mit Frau Kastrop gemacht hat, und hat ihm halt gesagt, dass der Herr Rettich gerne auch mal Schweinchen schlau spielt. Also
man muss ja dazu sagen, es ist erstmal ja nur ein Antrag, der gestellt wurde. Anträge kann ja jetzt erstmal jeder stellen. Ich meine, wenn Rudi Völler schlau gewesen wäre, hätte er ja auch irgendwie einen anderen Antrag irgendwie stellen können. Ne?
Er hätte auch einfach gar nichts dazu sagen müssen. Also es ist ja, weißt du, es ist ja gar nicht so, dass man muss ja nicht mit einer Meinung mit Rettich sein. Ich habe nur bei Völler das Gefühl, er wird echt immer, der macht, der sägt auch an seinem eigenen Denkmal. Weil alle haben immer gedacht, auch unser Rudi, der war immer so positiv. Man muss dir sagen, auch wie er sich über die ganzen Schiedsrichterentscheidungen aufregt, wie er die Frau Kastrop irgendwie da ein bisschen, ja, wie soll ich denn sagen, ein bisschen abgewertet hat und jetzt auch so Äußerungen. Das ist alles andere als souverän. Also man muss es doch nicht. Was soll das mit Schweinchen schlau? Also, und ich, Andreas Rettich ist jetzt kein Funktionär, wo man sagt, ja, der ist nicht ernst zu nehmen, weil der hier irgendwie, keine Ahnung, also es ist ja ein ernst zu nehmen, der hat bei der DFL gearbeitet und der denkt sich ja auch bei so einem Antrag was, dass der Antrag vielleicht so ein bisschen, der muss vielleicht ein bisschen krasser gestellt sein oder beziehungsweise in eine krasse Richtung gehen, dass man vielleicht dann irgendwann einen Konsens findet, der dann trotzdem irgendwie für alle Beteiligten, weil so weit hergeholt ist ja nicht. Was soll das? Also was Hoffenheim, Wolfsburg und Leverkusen profitieren genauso wie von den TV-Geldern wie alle anderen, obwohl die Spieler mit der ihren Beteiligung kein Schwein schaut. Also es ist schon jetzt, klar muss man da gucken, was dann passiert. Ist ja auch jetzt erstmal nur ein Antrag. Und gut, deswegen Rudi Völler erneut.
Also demnächst dann neue Kategorie, auch zu Ehren von Rudi Völler, wäre dann Tante Käthes Griff ins Klo der Woche oder
genau,
sowas.
Genau, also, das passt ja dann. Wollte ich gerade sagen, er ist jetzt zum zweiten Mal dabei. Ich würde sagen, wenn einer bei uns dreimal in Folge, dann kriegt er irgendwas.
Nee, das machen wir früher in der Hitparade. Ja, wer zum dritten Mal nominiert ist, darf nicht nochmal.
Oder so, genau. Ja? Das wird ihm vielleicht ganz gut tun. Vielleicht hört er das jetzt und haut nächste Woche noch einen raus, dass wir ihn danach in Ruhe lassen.
Demnach dürften wir eigentlich schon seit gefühlt 20 Folgen nicht mehr über Armin Fee reden. Aber gut, das ist ein anderes Thema.
Das stimmt, den sollten wir vielleicht auch mal nominieren, dass wir dann uns selber quasi auf die Zunge beißen müssen. Nee, nächster ist auch ein ganz bekannter, der gesagt hat, dass er in 15 Jahren Präsidenten hätte sich nicht ein Dokument durchgelesen hat, was er unterschrieben hat. Wo ich mir gedacht habe, ach du liebe Zeit. Und Franz Beckenbauer ist, glaube ich, auch, er ist jetzt auch zum zweiten Mal dabei. Der wird mit Untergarantie nächste Woche nochmal dabei sein, weil wie er jetzt auf diese Vorwürfe reagiert hat, ist schon echt kurios. Am Anfang hat er noch geschwiegen. Aber jetzt hat er gesagt, ja, wo sammer denn, dass ich jetzt hier so im Fokus bin? Ich habe eh immer alles blind unterschrieben. Wo ich mir denke, wenn ein Funktionär auf der ganzen Welt sowas erzählen würde, vor irgendeinem Richter oder sonst irgendwas, der würde auch, glaube ich, würde nicht in den Knast, sondern in die Klapse kommen. Das wäre dann wahrscheinlich noch gut. Aber wie kann man denn sagen, ich habe, weiß ich nicht, 15 Jahre als Präsident gearbeitet und habe mir nicht ein einziges Dokument durchgesehen, was ich unterschrieben habe? Da will ich gar nicht wissen. Da sollte irgendein Staatsanwalt mal hellhörig werden und untersuchen, was der in seinen 15 Jahren bei Bayern München alles unterschrieben hat. Also finde ich ganz, ganz merkwürdig, diese ganzen Leute. Und aufbauend dazu ist Softbuddy von der Spild Raimund Hinko, von dem man lange nichts mehr gehört hat, aber er hat jetzt bei Twitter, hat er scheinbar Twitter für sich entdeckt und hat getwittert, dass wir alle, also nicht wir, aber dass die Öffentlichkeit doch bitte, bitte, bitte den armen, armen Kaiser Franz in Ruhe lassen soll. Weil die haben ja alle nichts Böses gemacht und sonst irgendwas. Und deswegen habe ich ihn als, das war eigentlich meine erste Nominierung, nominiere ich Raimund Hinko als Dummschwätzer und quasi unser Newcomer.
Gut, damit auf der nominierten Liste als Neuling dabei Raimund Hinko, zum zweiten Mal nominiert Rudi Völler und auch ebenfalls zum zweiten Mal nominiert Franz Beckenbauer. Bitte stimmt doch einfach per Twitter oder hier in den Kommentaren ab, was euer Dummschwätzer der Woche ist von den jeweils drei Nominierten und wir suchen neue Kandidaten.
Wir können auch eine Dings machen, wir können auch eine Twitter-Umfrage machen, da gibt es jetzt auch mehr als zwei Antwortmöglichkeiten, glaube ich.
Nee, so einen neumodischen Kram machen wir nicht mehr.
Alles klar.
Ganz oldschool.
Dann bitte Papier und Bleistift zücken. Und die,
genau. Bitte rufen Sie jetzt die Nummer neben Ihrer Landesbürger.
Genau, so machen wir es.
So, wir haben aber auch noch ein paar positive Empfehlungen, oder?
Ja, ich habe noch ein paar positive Empfehlungen, dass wir mal komplett weg von der Bundesliga kommen, die auch echt momentan ein bisschen langweilig ist, gerade wenn die Eintracht aus so scheiße ist.
Das klingt
und,
gut.
Und in England ist ja, ich weiß nicht, wer das mitgekriegt hat, aber Leicester City ist tatsächlich, trotz diesen ganzen Geldmaschinen, die da so rumspielen, ist Leicester City Tabellenführer mit einem Trainer Claudio Ranieri, der auch gefühlt aus den 80er Jahren stammt. Trotzdem sind die Tabellenführer, warum? Weil die eine geile Einstellung haben und exemplarisch für diese geile Einstellung habe ich einen Artikel zum Spieler rausgesucht, Jamie Vardy. Hat, glaube ich, in den letzten 10 Spielen 10 Tore da gemacht, ist so quasi so ein bisschen das kleine Fußballmärchen, was gerade auf der Insel passiert, weil er auch vor, ich glaube 2011 hat er noch in der 6. Liga gekickt, also hier ein bisschen Sunday League da, wahrscheinlich auch gerade Schlüssel verloren und Fußball gespielt und ist jetzt quasi in die englische Nationalmannschaft berufen worden. Ist ein ganz einfacher Typ, ist auch technisch echt limitiert, aber da kann man sehen und das sollte da so, die Eintracht sollte sich das angucken, was mit Einstellung alles möglich ist und der hat jetzt schon wieder gescored und irgendwie, ja, es ist so ein modernes, in den heutigen Zeiten, wo alles kommerzialisiert ist, finde ich, es ist noch irgendwie so ein Gleichnis, dass jemand von der 6. Liga innerhalb von ein paar Jahren an die Spitze der Premier League und die Spitze der Torschützenliste sich schießen kann. Finde ich ganz cool, kann man sich mal durchlesen und dann aufbauend darauf auch irgendwie noch ein paar Sachen sich anschauen. Und dann habe ich noch jeweils zwei Themengebiete aufgeschrieben zu den Empfehlungen. Das sind jeweils Filme, zu denen es auch Bücher gibt. Und die handeln beide vom englischen ehemaligen Trainer Brian Clough, der damals, glaube ich, in den 70er Jahren dreimal hintereinander mit Nottingham Forest, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, mit die Champions League hat er, glaube ich, hintereinander gewonnen. Oder zumindest zweimal. Ist auf jeden Fall so der Mourinho der 70er Jahre, sage ich mal. Ein streitbarer Typ, der wirklich auch geile Sprüche rausgehauen hat, so von wegen, dass er sich nicht als besten Trainer der Welt sieht, aber er sieht sich unter den Top 1 und solche Sachen. Und der hat sowohl gute als auch schlechte Zeiten erlebt. Der erste Film den ich empfohlen habe, ist I Believe in Miracles, kürzlich erst rausgekommen in England. Muss man mal gucken, wo man sich den so besorgen kann, in Anführungszeichen. Ich habe jetzt das Buch dazu bekommen, was ich schon mal reingelesen habe, ist ziemlich cool. Da handelt es halt echt davon, dass ein Verein, er hat die, glaube ich, in der zweiten Liga übernommen und hat sich so, was wir vorhin gesagt haben, als Scherz, hat sich ganz viele alte Spieler, die irgendwo nicht mehr zum Zug kamen oder durch irgendwelche anderen Gründe nicht zum Zug, hat er sich quasi geholt, hat einen geilen Co-Trainer gehabt, der das alles gut überwacht hat und hat eine Mannschaft tatsächlich geformt, die dann irgendwie krass aus der zweiten Liga ist dann Meister geworden, Champions League gewonnen. Und davon handelt quasi der erste Film von diesem Aufstieg. Er hat aber auch dadurch, hat er sich immer ganz viel Wortgefechte mit, in seiner Zeit bei Derby County, hat er sich ganz viele Wortgefechte geliefert mit einem anderen Trainer von Leeds United, war das, glaube ich, wo er quasi immer Leeds United beleidigt hat, die würden keinen schönen Fußball spielen, die würden unfair spielen, die sind irgendwie Drecksäcke. Und nichts, wie der Zufall es so will, ist er ein, zwei Jahre später, ist er dort tatsächlich Trainer geworden und hat diesen Trainer abgelöst, mit dem er sich einige Wortduelle geliefert hat. Und der zweite Film, also The Damned United, da gibt es auch ein Buch dazu, was ich auch wärmstens empfehlen kann, ist fast sogar noch besser als der Film, handelt halt von dieser Zeit. Also das ist diese Zeit, wo er quasi dahin kommt, wo keiner von diesen Spielern ihn natürlich leiden kann, weil die auch gehört haben, was er in den letzten ein, zwei Jahren alles über sie gelästert hat. Und wie er dann diese, ich glaube, 44 Tage sind es nur, die er aushält, wie er quasi dort scheitert. Und ich glaube, nachher ist er dann erst zu Nottingham gegangen und hat diese ganzen Erfolge gefeiert. Vorher war er bei Derby County, ist dann dadurch, glaube ich, zu denen gekommen. Kann auch sein, dass ich mich jetzt irgendwie getan habe mit den Vereinen, mit den Zeiten. Ist auf jeden Fall ein Riesentyp, hat krass den Fußball revolutioniert. Und ich glaube, dass José Mourinho, das ist quasi, ich glaube, das ist das Vorbild von José Mourinho. Weil wenn man so viele Verhaltensweisen von Mourinho heute sieht, kann man schon bei Brian Clough auch wiederfinden, gerade wenn es so darum geht, irgendwie die ganze Öffentlichkeit auf sich zu ziehen und seine Mannschaft dadurch zu beschützen. Ich kann beide Filme und beide Bücher wärmstens empfehlen, auf jeden Fall.
Sehr gut.
Ja gut, dann sind wir, glaube ich, soweit durch. Ja, wir haben heute mit ein bisschen veränderten Audio-Setup hier aufgenommen, von daher würde es mich mal interessieren für alle, die sich diese Folge angehört haben, ob das denn jetzt besser, schlechter oder genauso übel war wie bisher. Bitte einfach auch hier mal die Kommentare unter dem Beitrag zur Folge 202 bemühen. In der Folge 202 natürlich wie immer alle Links zur Sendung, die tragen wir gleich noch zusammen. Ich danke Basti und Dennis fürs Mitmachen. Ich danke allen fürs Zuhören. Ich wünsche allen, die am Wochenende ähnlich wie Basti mit dem Schiffchen nach Mainz fahren, viel Erfolg. Bringt möglichst viele Punkte mit, ja, und sorgt dafür, dass der Basti, wenn es geht, mit Schlüssel heimkommt und nicht irgendein Tor damit verpasst, weil er draußen ist und irgendwie ein Äppler oder irgendwas holen muss. Ansonsten wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche, ein schönes Fußballwochenende und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut.